Yo, yo, Leute, was geht ab? Hier ist Chris, euer Soul Brother Number One. Ihr hört den Dress Relief Podcast mit Kaiser und Sebi und heute zu Gast der Mann, das Mysterium, die Legende, Paul, aka Paul, aka Großmaul, aka Rap-Legende, aka ich klau mir ein T-Shirt zum Laufen gehen auf der Sneakerness und fress stattdessen Burger, aka wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Alter, lehnt euch zurück, get your drip right und genießt die Folge.
Straight from the fucking dungeons of rap, where fake podcasts don't make it back. Dress Relief weiterhin aus der Quarantäne, wir sind wieder da. Es sind zum einen der wunderschöne Sebastian Nico.
Hallo liebe Dressies, was geht ab, wie geht's euch, was macht ihr?
Schreibt und weiterhin. Und weiterhin ist es ich. Und wir haben auch wieder einen Gast dabei. Wir haben einen
Gastarbeiter.
Nein, einen Gast dabei. Einen Gast dabei haben wir. Einen Herrn, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Ich habe ihn kennengelernt, als ich, glaube ich, 14 Jahre alt war und auf meine allererste Hip-Hop-Jam ging.
Was aber nicht viel größer als jetzt, muss man dazu sagen.
Ich bin aber, obwohl ich so klein bin, der Größte bei uns in der Familie. Also kann ich mit meiner kleinen Körpergröße leben. Jahrelang haben wir uns regelmäßigen Abständen wegen Hip-Hop irgendwo getroffen, auf Jams, dann jahrelang nicht gesehen und dann über Schuhe wieder zueinander gefunden. Die Schuhlove ist nämlich nicht nur Crewlove, die Schuhlove ist nämlich Crewlove und hat wieder vereint und heute sitzen wir hier und reden.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch noch ein paar düstere Geschichten, wie wir zwischendurch aneinander geraten sind, die noch nichts mit Schuhen zu tun hatten oder noch nicht so direkt. Oder war das Nachschuh? Ich weiß es nicht. Als du Rap-Beat? Mir falsche Tatsachen erzählt hast.
Habe ich niemals.
Ich war gespannt.
Naja,
ich weiß, wer zappt hat.
Wie bitte?
Ich bin gespannt, was du schon wieder für einen Scheiß verzapft hast.
In letzter Zeit eigentlich nichts, außer dass ich einen ganz großartigen Artikel für HRV geschrieben habe, aber darauf kommen wir später. Stellen wir erstmal unseren Gast vor, beziehungsweise stellst du dich bitte den Hörern vor, lieber Gast.
Ja, hi, ich heiße Paul. Früher kannte man mich auch unter dem Namen Mr. Knight, das ist allerdings auch schon bestimmt 15 Jahre her.
Länger.
Und ich kenne Kaiser, ja, 15 Jahre, als es das letzte Mal einen Release von mir gab. Die Juicen nannte mich mal die Hoffnung Deutschraps zusammen mit Pillard, Fahrt, Snagger, Manuelsen und Favorite. Allerdings ist das auch schon 15 Jahre her.
Ja. Ich habe die Ausgabe gerade noch gesucht. Ich habe sie hier nämlich irgendwo neben mir stehen, habe aber lediglich die erste deutsche Sneaker-Freaker-Ausgabe gefunden, in der du
da auch... Da war ich auch drin. Und zwar musste ich den Schuh des Jahres, glaube ich, für mich bestimmen. Ich glaube, es war der Skunk.
Welcher war's?
Ich glaube, das war der Skunk Dunk und der Eric Kosten Low in Blau in dem Jahr.
Ganz genau. Der Skunk Dunk, weil du eine Vorliebe für grüne Schuhe hast, wie dieses Magazin mir mitgeteilt hat. Und der Kosten einfach, weil er super ist.
Er war der Beste meiner Meinung nach in dem Jahr. Ich fand den super. Der war mega underrated, aber ich fand den echt ziemlich geil.
Den hast du mir ja dann mal irgendwann gegeben.
Wem habe ich den gegeben?
Mir.
Echt? Hast du mir den abgekauft?
Nee, wir haben getradet. Ich habe den Ostrich dafür gegeben.
Ernsthaft?
Ja.
Cool. Guck mal, wie lange das her ist. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich einen Ostrich dann hatte.
Ja, vielleicht hast du den noch.
Nee, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur noch Laufschuhe. Und ein Jeremy Fish Tennis bei meiner Mutter eingepackt im Keller. Und sonst habe ich nichts mehr.
Geil. Den Skunk hatte ich damals sogar zweimal. Da habe ich krassen Resale betrieben und habe ich dann für ein paar 160 Euro bekommen. Heute würde ich 4.000 wahrscheinlich kriegen.
Zu der Zeit hatte ich noch ziemlich viele Dunks. Vor allem SB. Ich hatte, glaube ich, 3 Tiffany's und 3
Baby,
Ankles.
Du hast die Frage vergessen.
Ja, es war gerade einfach geiler Smalltalk, aber dann frage ich ihn halt. Paul, wie viel ist dein Outfit wert?
Mein Outfit? Ja, Zara-Hose 18 Euro. Nein, New Balance Short, TK Maxx 12,99 Euro. Eine Happy Shorts Unterhose aus dem Marktkauf in Gelsenkirchen, 6 Euro.
Es gibt hier Marktkauf? Wir sagen
immer, Marktkauf. In Gelsenkirchen, da arbeite ich.
Hier meine ich Ruhrgebiet.
Gibt es auf jeden Fall. Und ein Thailand-Trikot von 2017. Fußballtrikot. Das war's. Das war das teuerste. Ich glaube 26 Euro und 40 Euro Shipping aus Neuseeland, komischerweise.
Komischer Deal.
Ja, gab's sonst nirgendwo in meiner Größe. Das war's.
Gute Zeiten.
Sebi, was kriegst du heute, mein schöner Freund?
Das ist langsam langweilig irgendwie.
Die GSM vor.
Heute dunkelgrau. Ich weiß nicht, was kosten die 50 Euro oder so? 40?
Scheißegal, was die kosten. Ich wollte nur wissen, was du anhast.
Ja, und das ist ja eigentlich fast so, als würde ich Nike mit Adidas tragen, aber ich trage zu der Dickies-Hose Carhartt-Pulli. Auch aus dem Sale. Der
ist weiß. Aber ist es bei dir so kalt gerade? Ist es bei dir so kalt, dass du einen Pulli tragen musst?
Nicht. Ich könnte den auch ausziehen. Aber irgendwie habe ich den an, weil ich vorher noch auf dem Balkon war.
Also früher, so Anfang der 2000er, als es noch den Soundgarden in Dortmund war, gab, da war es echt
cool. Da wohne ich direkt gegenüber, ne?
Ja, ich weiß. Aber den Soundgarden gibt es ja jetzt nicht mehr. Nur noch Einfamilienhäuser. Da war es auf jeden Fall cool, wenn du im Club bei 40 Grad trotzdem die Jacke nicht ausgezogen hast und nicht den Pulli. Und deshalb habe ich gerade gefragt.
Ist bis heute das Allercoolste.
Ist das immer noch so?
Jacke im Sound. Natürlich. Und ich weiß noch ganz genau, Flair-Rap darüber, und ich weiß, dass ich irgendwann mal ein Interview mit Blumentopf gelesen habe und die haben sich darüber beschwert und meinten dann irgendwie, nee, die haben doch darüber gerappt, bei was ich lieb, was ich hasse, irgendwie, wenn du im Club mit deiner dicken Jacke stehst oder so eine Scheiße. Und das ist aber das Allerbeste, wenn man seine Jacke anbehält. Wofür kauft man sich denn Scheißjacken, damit die Leute die sehen? Das steht doch komplett außer Frage.
Vor allem, wenn es Blumentopf scheiße findet, ist ja automatisch cool.
Aber das ist.
Oder wie Kaiser sagt immer liebevoll der Topf, weil Kaiser ist großer Fan von dieser Rap-Formation.
Ich bin großer Fan vom Topf, wenn ich nicht gerade die Sporties höre. Ja, das stimmt.
Aber Blumentopf war doch schon ganz gut für München. Ich meine, sonst gab es Reptile und das war es auch.
Ah, geil, ich will immer gegen Münchner Rap hetzen hier und jetzt geht's endlich los. Ich habe wen dabei.
Aber es stimmt ja auch, du kannst ja mit mir genauso darüber reden, dass Münchner Rap schwierig ist.
Aber Alias fand ich cool, als er noch der Inder hieß.
Der hieß mal der Inder?
Ja, Digga, Mixery Raw Deluxe Freestyle Battle hat er mitgemacht, als der Inder.
Sah er da auch noch so aus wie auf seinem Wikipedia-Artikel, so 100 Kilo schwerer als jetzt?
Na, da sah der aus wie
100 Jahre jünger wahrscheinlich.
Ja, aber wie so ein Geschichtsstudent mit so einer Dendemann-Mütze, also nicht so wie heute. Nicht so wie Yoga. Yoga machen in der Werbepause.
Er hat einen sehr stabilen Twitter-Grind, wenn er gerade nicht blockiert ist, aber er wird dann dort wieder blockiert, leider.
Kommen wir an den schönen Anfang zurück, wo wir uns ja gerade schon wieder im Rap-Ding-Geschäft befinden. Paul, wir haben uns wann kennengelernt?
Boah,
was würdest du sagen? Also, das war Fußball-WM in dem Jahr.
Ja, dann war es 2002 und das war eine Hip-Hop-Jam im Multikult in Paderborn.
Ja,
da bin ich genau mit meiner damaligen Rap-Gruppe Nordkurve aufgetreten, in der unter anderem auch der wunderbare Pillard war und der wunderbare Produzent Necro.
Tobi. Pillard antwortet nicht auf Instagram-Nachrichten.
Ich habe überhaupt keinen Kontakt zu Pillard. Ich habe Pillard, glaube ich, das letzte Mal vor 5 Jahren Smalltalk-mäßig bei Facebook gesprochen und sonst gar nichts mehr von ihm gehört.
So Geburtstagsgrüße auf der Pinnwand wahrscheinlich.
Ach, nicht mal das. Nee. Zu den ganzen Jungs habe ich gar keinen Kontakt mehr. Einer von den Jungs lebt auch in München jetzt. Aber was der macht, weiß ich gar nicht. Einer hatte so ein Konvertiten-Video mit Per Vogel online bei YouTube. Das gibt's aber allerdings auch nicht mehr.
Hans hat erzählt.
Ja, Necro ist jetzt herbe der krasse wie heißt das hier? Grafiker, der lebt in Hamburg und macht so Animationen für alles Mögliche. Unter anderem
Necros hat auch Website ist noch online.
Wusstest du das? Das wusste ich. Wusstest du, dass Necro das letzte Sammy Deluxe Video produziert hat?
Nee, Digga, das wusste ich nicht. Ja. Man muss dazu sagen, Sebi, ich glaube, du hast noch nie von Necro gehört, oder?
Mit wem? Von dem höchstwahrscheinlich.
Genau. Das ist ein Produzent aus dem Ruhrgebiet. Also ich habe tatsächlich mit dem nie persönlich geredet, weil der war auch nicht so oft präsent auf Jams. Und wenn er da war, war seine Präsenz auch nicht so, weißt du? Der hat halt nicht irgendwie gesagt, hi, ich bin Necro. Und bei der Release-Party von dem, weiß ich noch, wurde auf die Bühne geholt und haben dann Leute auch gerufen, das kann doch nicht Necro sein. Jedenfalls, dieses war ein Produzent, der viele Typen aus dem Ruhrgebiet, deutschlandweit weiß ich gar nicht, produziert hat. Er war einfach endkrass. es gab keinen krasseren Produzenten zu der Zeit und für jeden, der Interesse daran hat, necro.net, der hat seine Website immer noch online und postet und hat immer noch da irgendwie neuester Post, dass nächste Woche der neue Remix vom Pillard, weiß ich nicht, 50 Cent Heat Remix online geht oder so. Super geil. Ich liebe den. Krank.
Ja, der hat halt die ganzen Leute zusammengebracht im Pod zu der Zeit, wo es halt niemand so wirklich gemacht hat. Und es gab halt nichts anderes außer Too Strong und RAG und alle anderen waren halt irgendwie kleine, unbekannte Jungs. Und dann kam Tobi und hat ja alle irgendwie miteinander connected. Und das sind das.
Welche Zeit waren das?
2001, 2000 rum war das bestimmt.
Was war der beste Schuh-Release 2001?
Boah, da fragst du mich was. Kam der Mulder-Dunk 2001? Ich war ja ein harter Dunk-Fan früher immer. Also ich habe eigentlich immer nur Dunks getragen.
Nee, Nike SB Intro war 2002.
2002, ja. Dann dann war es irgendeiner der Pro Bs mit dicker Zunge.
Irgendeiner?
Gerettet.
Ja, nur ein bisschen was weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie die alle heißen.
Gab es so einen Oliven, einen Olivgrün oder so? Ist der Oliv? Keine Ahnung. Der hieß, glaube ich, so.
Ist aber scheißegal.
Ja. Da bin ich komplett raus, aber das weiß ich nichts mehr. Also,
2001 war Deutschrap-Boom-Zeit, ne? Habt ihr alle gehasst, die in den Charts waren zu der Zeit?
Ich war 8, Bruder.
Ich meine eigentlich gerade Paul und seine Crew.
Ach so.
Ich habe mit 8 schon die meisten in den Charts gehasst. Natürlich, ich habe Fantastisch 4 gehasst.
Ja, das war so eine ganz komische Zeit. Das war ja so, da gab es, die Beginner sind glaube ich, 1998, 99 wirklich berühmt geworden. Genauso wie die Massiven Töne mit Überfall, hieß das Album, glaube ich.
Ja, das kam aber, glaube ich, 98 raus.
Genau. Und dann der Boom
ging so. Weil der Todeskreis kam 97.
Genau, ja, aber das war ja dann so der erste Boom, der kam.
Genau.
Und dann ging es ja wirklich los mit so in Anführungsstrichen Underground Releases, wie hier das erste Plattenpapst-Album und so weiter und so fort.
Würdest du das als Underground bezeichnen? Sebi, bist du mit diesem großartigen Album vertraut?
Ja.
Gut.
Also im Vergleich zu dem, was damals in den Charts war, war das doch herbe, der Underground-Sound. Das war doch ganz krasser Scheiß. Als ich das erste Mal King of Rap gehört habe, habe ich gedacht, ich werde verrückt.
Aber war hinter dem Plattenpapst, ja, das steht außer Frage, war hinter dem Plattenpapst-Album, war das ein Major-Release?
Das weiß ich gar nicht. Headrush. Headrush hieß das Label.
Okay.
Aber ob das Major war, kann ich dir gar nicht sagen.
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Das war so die Groove-Attack-Zeit und die haben ja genau. Die meisten Underground-Dinge rausgebracht. Aber ja, klar, auf jeden Fall. Wobei das natürlich dann auch im Fernsehen lief, aber. Das hat dann halt so eine große Reichweite für so Rapper, die man halt sonst nicht kannte, gebracht. Wie halt, na gut, Savas habe ich das erste Mal bei Federhandschuh gesehen, aber so ein MC Spontan oder sowas, die waren dann plötzlich auf MTV.
Ja, eben. Da war World Cup, da habe ich das erste Mal spontan gesehen. Das war, glaube ich, auch 98. Da hatte da gefreestylt mit DJ Amir. So, sah halt aus wie heute immer noch so, aber ich war so geflasht von dem Scheiß. Und dann ist das halt echt so richtig explodiert. Und 2001 ging es dann los mit diesen ganzen Jams. Also die gab es zwar immer, aber so, dass man die halt wirklich bewusst wahrgenommen hat. Und wenn du Bock hattest, konntest du wirklich im Ruhrpott jede Woche irgendwo freestylen gehen. Und so hast du halt irgendwie alle kennengelernt. Sei es ein Fahrt gewesen, ein Pillard, Snagger, der damals noch auf Englisch gerappt hat. Und es war nicht unbedingt so, dass man alle gehasst hat. Am Anfang hat man gedacht, ja ey, geiler Scheiß. Das erste Mal, als ich Afro gesehen habe und er uns dann Props gegeben hat für irgendeine Freestyle-Cypher, ist mir ein Ei aus der Hose gefallen. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ne? Das ist der krasseste MC, den ich kenne und den ich feier. Aber dann kam irgendwie ziemlich schnell, wie das halt auch damals in den ganzen Interviews stand, die Erkenntnis, dass die das nicht so wirklich gejuckt hat. Ne? Und dass du, wenn du Bock hattest, Mucke zu machen, ja, da dich nicht darauf verlassen konntest, dass die Leute ja auch Bock haben, mit dir Mucke zu machen.
Wie sahen früher diese Jams aus, von denen du erzählt hast? Plus, ging das erst richtig, hast du 2001 angefangen oder ging das hier erst so 2001 richtig los? Weil dann bin ich ja tatsächlich seit der ersten Stunde dabei und kann mich noch cooler fühlen.
Angefangen zu rappen habe ich, glaube ich, 1999 und auf den ersten Jams war ich so, ich denke mal 2000, auch 2001. Also die erste Jam, auf der ich in Paderborn war, war die Jam im Multikult. Aber da hatten die Jungs auch, glaube ich, schon Jams in Paderborn gemacht.
Das war aber, glaube ich, wirklich die erste, die im Multikult stattfand. Es gab noch andere Locations, wie beispielsweise den Titty Twister.
Ach du Scheiße, Mann, da sollen euch alle ernst nehmen im Pott.
Paderborn ist nicht Pott, Geule.
Okay.
War das diese Aramea-Disco, der Titty Twister?
Ich glaube Russen, aber Aramea-Discos gab es auch viele. Das Alter, war da hinten am Frankfurter Weg.
Ich war mal auf so einer Jam, da nur mit meinem DJ damals in Paderborn. Da sind wir ins Backstage und da waren nur Kanten und alle haben böse geguckt. Und ich dachte, Alter, okay, jetzt wirst du hier gleich von 15 Arabern herbe gefickt, ne? Und dann stellte sich raus, waren keine Araber, es waren halt Aramäer und die waren aber total entspannt. Aber es war die ganze Zeit mega aufgeheizte Stimmung und ich habe die ganze Zeit nur so Angst um mein Leben gehabt, weil ich dachte, alles klar, okay, wenn du jetzt hier nicht ablieferst und sei es irgendwie eine Blockade auf der Bühne hast und die finden das nicht witzig, das waren irgendwie die Türsteher, die Cousins von den Türstehern, die Brüder von den Türstehern. In der Disco war da sonst niemand, nur diese Türsteher, Jungs.
Ja, aber was hast du da gemacht? Warum bist du da aufgetreten oder was?
Ja, klar, mit meinem DJ damals und ich glaube hier mit Gordon und Thilo.
Aber was für eine Party waren das? Also,
ich weiß,
wenn so Leute wie ihr da auftreten, dann ist da noch nicht so feindseliges Publikum. Ihr werdet nicht auf die Black Music Party gebucht.
Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es dir nicht mehr. Das ist so lange her, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich echt im Backstage saß und Angst hatte, dass die uns entweder abziehen, verkloppen oder sonst was. Das war ganz, ganz komisch.
Das Geile ist,
dass die Leute. Das war wahrscheinlich eine Jam, die der Kaiser veranstaltet hat, denn der Kaiser ist ja dafür bekannt, dass er die schlimmsten Jams der Welt gemacht hat.
Oh, der Kaiser hat auch die schlimmsten Gründe erfunden, um dich auf eine Jam zu holen.
Ich habe niemals einen Grund erfunden. Was ich nur gerade noch kurz einwerfen wollte. Nee, zu der Zeit habe ich noch keine Jams veranstaltet. Da bin ich tatsächlich auch, glaube ich, noch gar nicht selber auf Jams gegangen.
So, um deine Frage zu beantworten, wie Jams früher so aussahen. Es war tatsächlich so, dass man angekommen ist und der meiste Scheiß, das klingt so richtig kitschig, 90er Jahre Hip-Hop-Film mäßig.
Jugendzentrum meistens.
Bis auf die brennende Tonne standen alle vor dem Jugendzentrum und haben gecyphert. Dann war meistens irgendein Auftritt, den man cool fand. Und nach diesem Auftritt ist man wieder rausgegangen und hat gecyphert. Und mehr fand vor der Tür statt als drin, außer es hat geregnet. Das war schon ganz geil eigentlich.
Hat sich jemand von deiner Crew dann auch aus Versehen in die Eier geschossen?
Nein, aber ich habe mal vor einem Auftritt in Oelde, das von Amma veranstaltet wurde. Ich glaube, ihr hattet auch letztens einen Podcast zusammen.
Ja, Mann, Shoutout an die Freunde von Oshun und an Amadeus. Wir haben zusammen eine geile Sendung gehabt. Da reden wir gleich nochmal drüber. Sebi, halt das Thema fest.
Ja, ich habe mal auf einer Jam, die Amadeus veranstaltet hat, mich so voll gemacht, dass ich vor die Location gekotzt habe vor dem Auftritt.
Ja, ist ja auch so wie Ed Meyer, der kotzt da ja auch.
Absolut. Nur halt, der war nicht so voll in dem Film.
Hip-Hop-Jams sind genau für sowas da. Und vor allem, wenn man das Privileg hat, irgendwie, dass man ein Backstage betreten darf, dann ist es auch deine Pflicht, dich wie eine Sau zu benehmen. Wir waren in Jugendzentren mit Kollegen, die du auch noch von deinem ehemaligen Label kennst. Ich werde aber die Namen nicht nennen. Und als es keine Colaflaschen mehr zu plündern gab, die in den Wagen verladen wurden, der unterm Fenster geparkt hatte, war im Backstage, wurde halt der Fernseher abgeschraubt, beziehungsweise wurde das versucht. Das Beste aber, und vorhin, weil du so meintest, du hattest so Angst in Paderborn. Ich erinnere mich daran, als ich auf der ersten Jam war, da habe ich mich auf einen Stuhl gesetzt, der da so in diesem Jugendzentrum irgendwo an der Wand stand. Habe da einfach so alleine gesessen, weil ich da auch niemanden kannte. Und dann kam halt jemand, mit dem ich mich halt wirklich später richtig gut angefreundet habe, aber er hat einfach zu mir gesagt, du darfst da nicht sitzen. Und dann musste ich halt aufstehen und dann stand der Stuhl wieder leer. Also es war immer eine sehr roughe Stimmung, vor allem im Backstage, weil alle Paderborner Rapper, die halt auch wirklich, die haben ja wirklich straight Rap gemacht, straight Rap gelebt, waren so angezogen, haben gut gerappt und so weiter. Aber die hatten immer Freunde, die alle so Banger waren. Weißt du? Und das waren dann halt Aramäer, Russen, alle. Die hatten komplett United Colors of Banging immer im Backstage. Ja. Und wenn du da einmal mit denen cool warst oder so, dann hat dich keiner mehr schräg angeguckt, selbst wenn du so ein lieber kleiner Halb-Ecuadorianer wie ich warst.
Ja, du musstest dich halt entweder durch Skills definieren oder durch Freunde, die dich im Zweifel beschützen konnten, wenn du was Falsches gesagt hast. Das war halt zumindest bei den Freestyle-Battles immer so.
Ist das bei dir mal in Gewalt geendet?
Nee, ich hatte...
Ich hätte schon taktlos gesagt, endet die Party nicht in Gewalt, war es keine gute.
Nee, aber es gibt einen recht bekannten Rapper, der sich mal mit Taktlos geprügelt hat und dann gejagt wurde irgendwie von 15 Kollegen von ihm.
Was in Oberhausen?
Ja, ja. Ich werde aber nicht sagen, woher der Rapper kommt und wie er heißt.
Okay. Kannst du ja dann privat sagen.
Auf jeden Fall hat er, glaube ich, auch eine goldene Schallplatte mittlerweile. Also er ist nicht ganz irrelevant. Und ich
hatte immer. Das ist dann quasi dem Erfolg hinterhergelaufen.
Ja, so kann man es sagen. Und ich hatte immer einen Kumpel dabei, der im Zweifel aufgepasst hat.
Es gibt eine legendäre, ich weiß nicht, ob das auch Ruhrpott-Rap-Geschichte ist, auf jeden Fall eine Anekdote, die man sich in Paderborn immer über Paul erzählt hat, nämlich, dass Paul konstant Hass auf Specs geschoben hat. Boah, und wohl irgendwann mal im Backstage irgendwo war mit Eiermann und Eiermann hat sich wohl so in Rage geredet und irgendwie, ich mach das und das mit Specs und dann kam Specs halt gerade rein. Ich weiß nicht, wer Eiermann ist, aber seit 18 Jahren kenne ich diese Geschichte und ich liebe sie.
Boah, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich irgendwann mal mit Specs im Soundgarden auch darüber unterhalten habe, warum ich ihn scheiße finde und dann war der
ja, wegen seinem Rap geschlagen.
Ja.
Gibt es eigentlich irgendeinen deutschen Rapper aus der Zeit, der den nicht gedisst hat?
Der
Spax oder Specs, wie auch immer. Ich kenne den nur, weil er die ganze Zeit von Kool Savas und Taktos gedisst wurde.
Specs hat aber Feature mit LL Cool J.
Aber Rapper wie Spax haben es verdient, gesponsert zu werden von Oropax. Ist das der gleiche überhaupt?
Ja, das gab nur einen Specs.
Okay.
Der kam aus Schüttdorf in Niedersachsen und ist dann nach Hannover gezogen.
Wobei DJ Micro Machine, sein DJ, glaube ich, ein ziemlich cooler Typ ist.
Hat der eine große Sammlung an Micro Machines?
Der hat eine sehr große Turnschuhsammlung.
Mit dem habe ich mich auch mal angelegt, in irgendeinem Turnschuhforum bei Facebook.
Worum ging es?
Ja, ich habe ihn wahrscheinlich beleidigt, weil er irgendeinen scheiß Schuhe anhatte. So wie ich halt immer, wie ich Crow beleidigt habe. Und dann und dann hat er mir
auch... Aber das warst du, oder?
Bitte?
Das hat Kaiser mal gemeint, ja, dass in diesem Video alle Schuhe eine andere Größe haben und ja, dass sich genau. Da jemand so aufgeregt hat. Warst du das?
Ja, das war ich. Und
geil.
Und jedenfalls hat dann Mirko Maschinen mir dann irgendwie geschrieben, so, ey, pass mal auf, wenn du hier so redest, brauchst du dich nicht wundern, wenn du aufs Maul kriegst. Und da habe ich ihm nur geantwortet, ey, Alter, du bist 40 Jahre alt und willst mir jetzt was erzählen, dass wir uns jetzt hier prügeln wollen oder so. Wir sind im Internet. So, da beleidigt jeder jeden. Naja, alle viel zu dünnhäutig.
Und dabei ging es nur darum, welcher Air Max One den besten
Shape hat. Ja, ich habe ihn einfach nur, genau, wahrscheinlich ging es genau darum. Wahrscheinlich ging es tatsächlich um irgendeinen OG Re-Release und darum, dass die Shape scheiße ist. Der Shape oder die Shape?
Der, oder?
Der Shape.
Aber
der,
die Form.
Der Raketenshape.
Aber die Form.
Toe-Push musst du machen.
Schuhgranate.
Sneaks.
Paul, was für Marken hast du damals getragen, wenn ich das mal so einwerfen darf? Was haben coole Underground-Rapper zu der Zeit getragen?
Also tatsächlich muss man ja sagen, dass meiner Meinung nach Dendemann immer der am besten gekleidete Rapper zu der Zeit war.
Und ich habe letztens noch bei Instagram dieses nicht mit dem Spax verwandt, das Specs-Cover gepostet, ja, von Dendemann und Eminem. Und Dendemann immer Echo Drip.
Groß. Genau. Und er hat auch immer
Sponsoring hatte.
Er hatte auch einfach immer die Echo-Sachen an, die du nirgendwo bekommen hast. Das heißt, du konntest, egal wie viel Geld du für Echo ausgegeben hast, und das war unbezahlbar teuer, wenn du gerade irgendwie in die 12. Klasse gegangen bist oder Zivildienst gemacht hast oder sonst was.
Ja, Mann.
Und du hast aber nie so Sachen bekommen, die er anhatte.
Ich mache einen Aufruf, ich habe schon mal bei Instagram gepostet, wenn jemand mir das Echo-Longsleeve, das Dendemann im Danke-Gut-Video trägt, auftreiben kann. Das Olivgrüne, ja, mit den gestreiften Ärmeln. Kriegt auf jeden Fall 3 Paar Lecoq-Sportivschuhe dafür. Safe. Das ist so gut. Und das Ganze, alle Outfits aus Hand aus Herz, Alter, Digga, der Typ immer. Aber der beste Echo-Pullover aller Zeiten bleibt einfach grauer Hoodie mit roten Nashorn drauf. Den hattest du, glaube ich, oder?
Den hatte ich sogar. Den habe ich sogar auf dem Foto dass du mich gerade angesprochen hast per WhatsApp.
Ah.
Mit dem Döner, okay, in der Hand. Ja, also Echo war schon damals State of the Art.
Wie waren die preislich?
Boah, ich glaube, eine Rosa zu 120 Euro gekostet.
Aus heutiger Sicht halt nicht teuer, ne? Nur weil man damals halt jung und broke war.
Ja, das konntest du halt einfach nicht bezahlen, ne? Da hat ein Nike-T-Shirt 40 Mark gekostet, also heutzutage 20 Euro, so lange ist das her. Aber das war ja trotzdem so unbezahlbar teuer. Und wenn du dann halt irgendwie nicht verdient hast, resellen gab es damals ja nicht so in der Form wie heute, in irgendwelchen VBGs oder was weiß ich was.
Shoutout.
Shootout an Quote und Jens.
Insofern musstest du dich da schon irgendwie ein bisschen anders organisieren und deshalb gab es halt ganz viel so Basic-Kram, ne?
Ich habe, die habe ich tatsächlich bis heute, die liegen bei mir im Büro. Es gibt so gewisse Hip-Hop-Klamotten, die ich niemals weggeben würde. Und dazu gehören mein brauner Eco-Pullover mit orangenem Nilpferd, Alter. Nashorn drauf. Super Ding.
Nilpferd war auch.
Glaube ich, 180 Mark. Das war noch Mark. Und ich habe meinen Eltern gesagt, der würde 50 Mark kosten, damit sie mir 50 Mark dazugeben. Und ich habe mich so geschimpft, sowas Teures zu kaufen, Alter. Aber der. Ein Rockaware Pullover und ein Triple Five Soul, so die war ich. Wobei Rockaware, die habe ich nicht zu Hip-Hop-Jams getragen, weil ich dachte, dann sehe ich zu Sellout aus. True.
Ich hatte in der 5. Klasse ganz viele Echo-Sachen vom Flohmarkt, die waren im Nachhinein safe alle gefälscht und außerdem war das da schon lange nicht mehr cool. Aber ich habe das Zeug trotzdem getragen.
Echo wird für immer Fotos. Auch Mark Echo wird immer der geilste Typ, einer der geilsten Typen überhaupt sein, Digga. Komplex.
Gibt's alles, Echo Unlimited noch?
Ja, die gibt's immer noch.
In den USA groß, so. Immer wenn ich da bin, kaufe ich für meine Babyneffen dann so komplette Outfits.
Deine Babyneffen?
Ja, also für die Neffen, die noch Babys sind.
Okay.
Also Echo war schon geil, dann gab es noch Illmatic. Kennst du noch Illmatic?
Wahnsinn. Ey, Digga. Jetzt kommen wir nämlich dazu. Ich habe es letztens schon irgendwem erzählt. Ich habe den Grund herausgefunden, warum ich auf Klamotten stehe und warum ich so gestört bin. Und der hat mit Illmatic zu tun.
Hau raus.
Ich war, es war 1998, so Freundeskreis war
deine raus. Deine Freundin war weg?
Meine Freundin ist weg und bräunt sich. Fettes Brot ist auch weg. War es auch immer. Naja, jedenfalls, ich wollte mich hip-hop-mäßig kleiden. Ich war mit meinen Eltern in Portugal und da gab es auf dem Markt Illmatic Pullover. Illmatic und Dickies. Und der Illmatic sah schon cool aus, der viel cooler als der Dickies, aber ich habe ihn nicht gekauft, weil ich dachte, es hätte irgendwas mit dem Rapper Illmatic zu tun, den ich damals halt End Sellout fand, weil er nur wie DMX auf Deutsch klang. Ja, auf Englisch auch noch, aber als Deutscher auf Englisch. DMX, so, also Dickies Pullover gekauft, Dickies war zu der Zeit in. Ich habe den jeden Scheiß Freitag getragen, wenn ich zum Scheiß, und ich schäme mich dafür, Messina-Treffen gegangen bin. Ich war Messina. Digga, weil du da Fußball spielen konntest, jeden Freitag, und es waren Mädchen bei den Messdienern, also doppelter Win.
Waren die gut?
Ja, sehr, sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett.
Hast du da auch deine Freundin kennengelernt, die dich verlassen hat, um in die Südsee zu gehen? An die Südsee?
Nein. Okay. Und zu der Zeit war Dickies in und alle hatten immer so komplette Dickies-Outfits, weil die Eltern immer so viel Kohle für Klamotten rausgeworfen haben. Und ich habe halt jeden Freitag, weißt du, aber dann immer an dem Freitag, nicht die ganze Woche, mein Dickies-Pullover getragen, weil ich wollte mich halt rausputzen. Und irgendwann komme ich da hin, mache so meine K2-Regenjacke auf und dann sagt einer so, hast du heute wieder deinen Dickies-Pullover an? Und dann wusste ich so, oh, fuck.
Ja, klar. Ja, da fällt mir auch nur ein Spruch dazu ein.
Was denn?
Besser Dicks in Chickies als Chicks in Dickies. Hm? Hat ein sehr weiser Mann mal gesagt.
Okay.
Ja.
Okay, Paul, was für Marken gab es noch? Illmatic kommt aus Heidelberg, ne?
Ja, das kam von, ich glaube, die Stieber-Twins hatten da irgendwas mit zu tun. Die hatten doch diesen nicen Pfeil als Logo. Dann gab es, Irie Daily war damals richtig groß, das hast du auch nur im Uprock in Dortmund bekommen. Das war damals echt auch Must-Have.
Aber ich habe tatsächlich sogar auf meinem Zettel hier, wo ich Stichworte für dich habe, Irie Daily vermerkt. Aber da kommen wir später zu. Das ging dann wieder um Sponsoring und so.
Okay,
und Fun Fact auch noch aus der Jam-Zeit. Ein damaliger Freund von mir war, ich glaube, auch mal mit euch auf einer Jam, wo die Beatfabrik aufgetreten ist. Mag das sein? Und da hat Prinz Porno dann so gefreestylt und meinen Kollegen angeschaut. Und der hatte halt, weil er im Klamottenladen gearbeitet hat und irgendwie Gehalt bekommen, sich ein komplettes Irie Daily Outfit geholt. Prinz Porno guckt ihn so an und guckt wieder zu seinem Battle-Gegner und sagt dann nur so, du bist Gavy, Irie Daily.
Nee, das war mit keinem von uns da. Auf dem ersten Auftritt, den ich mit Pillard und der Band hatte, war Flair und Bushido unsere Vorgruppe.
Vorgruppe.
Nein! True Story.
Wow!
Und
der Podcast über Flair.
Die waren auch tatsächlich nur unsere Vorgruppe, weil die mit der S-Bahn zurückfahren mussten und die Bahn so früh gekommen ist, weil die haben bei irgendeinem gepennt, der irgendwo auf dem Dorf gewohnt hat. Und deshalb mussten die vor uns auftreten. Und als die gegangen sind, haben die sich noch mit irgendeinem Kumpel von mir vor der Tür angelegt und Flair hat zu ihm gesagt: Hey, weiß nicht, wer ich bin Tommy Danger. Das ist die einzige Geschichte, die mit irgendeinem Berliner Rapper zu tun hat, die ich kenne. Und an der
wie hieß denn Flair Tommy Danger?
Na, keine Ahnung, vor der Tür im
Wechselst du es vielleicht und Tony Danger? Und Tony Damager war dabei?
Nein, es war nicht Tony Damager. Da gab es Tony Damager nicht. Es war Flair und Bushido 2001.
Ich war da noch nicht geboren.
Und die haben gepennt bei einem Typen, der hieß, wie hieß denn seine Band? Seine Band hieß Finger am Trigger und die waren bei I Love Money Records gesigned. Also es muss Flair und
Tony gewesen sein. Bombe.
Ja, dann gab es halt, wie gesagt, Indigo, so eine Hosenmarke, also alle Klamotten, die damals cool waren, die man anziehen konnte, um auf einer Jam aufzufallen, hat man im Uprock in Dortmund gekauft. Oder bei Snipes in Essen. Da gab es nur ein Snipes und das war Snipes Essen. Da waren die noch nicht so groß wie heute. Und dann waren halt auch...
War DJ Khaled damals auch schon in ihrer Werbefigur?
Nee,
damals, ich glaube, da gab es... Damals war das einfach so... Doch, das war dieser Wolf, den die da im Logo drin hatten.
Das war DJ Khaled.
Hatten die nicht einen Wolf da drin? Oder ich verwechsel das gerade mit mehr. Vibes? Naja, fuck it.
Ja, Vibes war in Köln, aber Köln war zu weit weg. Da musstest du so viel Geld für die Bahn bezahlen, da hattest du kein Geld mehr für Klamotten. Deshalb war Dortmund und Essen war so im Einzugsgebiet. Da hast du nur ein Zusatzticket für 1,70 gelöst und konntest da hinfahren. Köln musstest du schon wieder ein ganz anderes Ticket ziehen. Und wenn du zu broke warst, konntest du dir das eigentlich nicht einfach so leisten.
Ich hätte gedacht, dass das im Pottfahren teuer ist. Weißt du auch wieso?
Warum?
Weil ich gehört habe, der Ruhrpott ist unendlich.
Ist das ein Lied von Paul oder was ist daran lustig? Nein.
Digga, das ist die Hymne. AWS, weißt
okay.
du.
Ja, bevor Merchandise Helge Schneider gehatet hat.
Wie kann man Helge Schneider haten? Helge von den Videos, wo er an die Fiete trägt.
Helge Schneider ist der Allerbeste. Ja, aber um zurück zu den Klamotten zu kommen, und dann, wenn du dann im Uprock warst, hattest du halt die Möglichkeit, die Irie Daily zu kaufen oder irgendwelche Band-Shirts oder so Underground-Brands. Ich hatte end viele Beats aus der Bude-T-Shirts. Ich weiß nicht, ob du
Rhymes
das noch
aus
kennst.
Der Tube.
Beats
aus der Bude, Rhymes aus der Tube. Auf Tape Nummer 4 sind die Alma 88 Jungs aus Paderborn drauf.
Stimmt. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, die besten Beats aus der Bude war Teil 2 und Teil 3 mit dem Stammtisch. Die waren schon die allerkrassesten. Dann hast du
bist du mit Beats aus der Bude vertraut?
Nee, es ist mir leider kein
Beats Begriff. Aus der Bude rauskam, war er 6. Also das ist unwahrscheinlich. Das waren so Freestyle-Tapes, das war der ultimative Hammer. Da war eine Hip-Hop-Jam, die haben 80 Leute eingeladen, haben das einfach komplett aufgenommen und jeder von denen hat 15 Minuten gefreestylt. Dann wurde das auf Kassette geballert und verkauft. Das war der...
Aus dem Kofferraum?
Ich glaube teilweise auch aus dem Kofferraum, ja.
Dann ist es real. Das kann ich dann auf jeden Fall bestätigen, obwohl
alles
ich nicht dabei
Tape
war.
Alles auf Tape ist real.
Alles im Kofferraum ist real. Man muss auch immer, wenn man ein Geschäft aufmacht, muss man irgendwann erzählen, ja, früher, es hat so angefangen, ich habe die Schuhe aus dem Kofferraum verkauft. Dann wissen die Leute, okay, der meint's ernst. Profi-Tipp, falls einer von den Dressies einen Laden aufmachen will.
Wäre doch eigentlich auch ganz geil, so einen Laden zu öffnen und einfach eine Biografie zu erfinden, die irgendwie aus allen Biografien zusammengewürfelt ist, die tatsächlich so begonnen haben. Ja, und dann habe ich das aus dem Kofferraum verkauft, dann habe ich mit meinem Bruder ein Geschäft aufgemacht, das hieß Soulbox, ist ganz gut gelaufen. Und
dann gibt es ganz schnell Callout auf jeden Fall. Fakes werden nicht geduldet. Ich sehe übrigens gerade sogar auf meinem Notizzettel, dass ich dich eigentlich mit Haiduk begrüßen wollte, weil du Dragostea den Tee so magst.
Ich?
Ja, klar.
Alter, wo hast du denn die Notizen her?
Du hast das auf einer Jam mal getanzt.
Digga, was?
Egal.
Da gibt's keinen Tanz. Du meinst den Ketchup-Song, oder?
Nein, Digga, er hat den laufen lassen, hat zugetanzt. Das war in Soest. Es hat geschneit. Eine Crew namens Poppy's Enemy ist noch aufgetreten und von der habe ich ein T-Shirt gekauft.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist schon so lange her.
Was ist ja auch egal.
Nee. Aber das waren halt so... es gab so viele Jams und Kaiser und ich haben uns gefühlt jedes zweite Wochenende irgendwo getroffen und wahrscheinlich kann er sich an viel mehr Sachen erinnern als ich. Ich kann mich dann nur so an die einschneidenden Geschichten erinnern und
für mich waren das alles einschneidende Geschichten, mein Freund.
Aber hier, um das nochmal aufzugreifen, hier Sebi, weil du meinst, er hat dich zum Sample Sale gelockt mit falschen Aussagen. Mich hat Kaiser mal auf zu einem Auftritt bewegt, indem er mir erzählt hat, er sei unheilbar krank.
Ich bin fast gestorben.
Ja, und ich hab so ein Mitleid gehabt und dachte, oh Gott, der wird bald nicht mehr leben. Und dann erfülle ich ihm seinen letzten Wunsch. Und mein letzter Auftritt, den ich jemals hatte, war für Kaiser in der Annahme,
du bist doch vorher
dass er sterben wird.
Das ist nicht euer Ernst.
Top das mal.
Das stimmt nicht, Digga. Das war kurz nachdem mir mein Magen gerissen ist. Und ich habe hier geschrieben, ich bin fast gestorben. Ich krepiere wahrscheinlich eh, bevor ich 30 bin. Aber einer meiner Wünsche ist, dass du bei uns auftrittst. Jetzt komm, so das war es. Ich habe nicht gesagt, dass ich.
Das ist auch nicht viel besser.
Bevor ich 30 bin und mein letzter Wunsch ist, dass du auftrittst. Wie willst du das denn schönreden?
Ja, da wird ein Smiley dabei gewesen sein. Da war ein Smiley dabei und ich war Anfang 20. Da ist doch eh alles in. Da ist es doch alles unendlich, die Zukunft. So wie der Whirlpot.
Ja, und da hast du dann deine Karriere extra nochmal aufgenommen, obwohl du eigentlich gar keinen Bock mehr hattest, nur in diesem armen Jüngling seinen letzten Wunsch zu erfüllen.
Aber da war, ja, das stimmt so. Da war aber Kaiser schon der am besten Gekleidete auf der Jam, die übrigens auch im Multikult war. Also es hat angefangen im Multikult und da hat es auch geendet.
Ich habe auch damals... Multikult
auch unendlich.
Nee, leider nicht, denn die haben die Beschränkung für Gäste von 500 auf, glaube ich, 200 runtergeschraubt.
Wegen Corona?
Nee, einfach allgemein, weil die Stadt irgendwie Geld sparen wollte. Ich weiß es nicht und deswegen gibt es keine Hip-Hop-Jams mehr. Gab es da keine Hip-Hop-Jams mehr in Paderborn, die irgendwie größer waren. Stattdessen wollte die Stadt 2015 eine Turnschuhmesse veranstalten, hat mich kontaktiert dafür und das war eines der unangenehmsten Gespräche, die ich in meinem Leben hatte.
Aber hast du die Veranstaltung dann, hast du den Auftrag angenommen und ihn ausgeführt, denn das bist du deinem guten Ruf schuldig?
Nein, ich habe zu denen gesagt, dass es eine Unverschämtheit ist, dass im Jugendzentrum, dass es die Mittel des Jugendzentrums beschnitten werden und dass es keine anständige Konzertlocation in Paderborn gibt und dass es total unsinnig ist, wenn man eine Turnschuhmesse machen würde, wenn man die Jugend in der Stadt nicht unterstützt. Daraufhin hat einer der Veranstalter zu mir gesagt, sie werden so oder so durchziehen und wenn in Zukunft niemand mehr nach Bielefeld kommt und Paderborn eine große Stadt wird für Turnschuhmessen, dann bin ich selbst schuld. Und da bin ich aufgestanden, habe mein Telefon hervorgezogen, habe gefragt, weißt du, was das ist? Hat gesagt, ja, ein Telefon. Hat gesagt, ja, ich rufe jetzt einfach alle Leute in Turnschuh Deutschland an, dass niemals jemand mit dir arbeitet. Genieß dein Leben noch und bin gegangen. Ja, und dann gab es niemals eine Veranstaltung.
Das ist aber schon schade, dass du auch noch der Stadt Paderborn die letzten Mittel genommen hast. Erst lässt du jemanden unter falschen Vorwänden auf deine Jam ein und dann kommen so ein paar mittellose Leute, die eine Turnschuhmesse machen wollen und denen machst du das auch noch kaputt. Was bist du
Ich finde schon, dass die Stadt mehr Geld für die Jugend ausgeben sollte oder für alles andere, bevor sie eine Turnschuhmesse veranstaltet.
Das aber dann hätten die Jugendlichen jetzt wenigstens coolen Off-White-Drip.
Das war vor Off-White, mein Freund.
Dann hätten sie Five Panels
G-Lite 3.
North Face Supreme Jacke und Box-Logo-Hoodie. Pinroll, ja. APC, Raw Denim Jeans und G-Lite 3.
Es sollte übrigens auch im Umfeld des größten Paderborner Festes des Liboris, das ist ein kirchliches Fest in der Stadt, stattfinden. Kommen wir wieder zu Jams zurück. Das bedrückt mich, über solche Sachen zu reden.
Okay, lass uns nicht mehr über Schuhmessen reden, sondern über Hip-Hop-Messen.
Du warst damals aber auch, wie du hast ja vorhin schon gesagt, dass du immer so auf Dunks abgegangen bist. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
Tatsächlich fand ich den Shape der Schuhe am allercoolsten. Ich fand Hip-Hop-mäßig war ja Air Force One das Größte, was es gibt. Air Max kam ja auch erst mit dem Berliner
Air Force Geschichte. Ganz kurz nochmal Einwurf. Was für Schuhe hast du denn getragen, so als du angefangen hast, auf Hip-Hop-Jabs zu gehen?
Boah, ey. Das, was meine Mutter mir entbehrt hat, ne, aus den finanziellen Dingen. Ich kann mich noch an Reebok Pump Basketballschuhe erinnern, an Nike Terra Humara, den ich hatte. Heißen die so Terra Humara, diese ACG Wanderschuhe mäßig, ne? Mhm. Dann auf jeden Fall Superstars hatte so Ende der 90er jeder. Adidas Superstars und dann.
Ich habe Superstars bis 2003 nur getragen von 99 oder so an und dann nur Air Force Ones.
Genau, und dann, als ich angefangen habe, Zivildienst zu machen, 2002, gab es halt Geld, dass ich mir halt irgendwie selber was kaufen konnte. Und da hat sich ganz gut angeboten, dass es in Gelsenkirchen den Footlocker Outlet gab. Und damals waren die Preise auch noch.
Jeder immer, den wir aus dem Podcast
haben. Ja, damals war der halt auch wirklich geil. Da hast du halt einen Schuh für 10 Euro gekriegt. Mittlerweile sind die teurer als in Ramont. Und da hast du halt einfach gekauft, was cool war. Da konntest du zum Beispiel Huaraches. Es gab so eine so grüne, blaue, immer so einfarbige und violette. Ich weiß nicht, wie die hießen. Die waren da im Outlet für, glaube ich, 20 Euro zu kaufen. Die habe ich mir auch gekauft in 41, obwohl ich 43 trage, auch einfach nur.
Meine ersten Huaraches waren in 45, obwohl ich 42 trage. Wir hätten traden können.
Meine waren in 44,5 und ich trage 43. Aber die Dinger fallen ja auch wenigstens ein bisschen kleiner aus. Deshalb, warum 41, wenn du 43 trägst? Ja,
einfach nur. Ey, Digga, du hast alles gekauft, was du früher geil fandest. Scheißegal. Ja,
wahrscheinlich.
Schau da dann Bargeld.
Genau. Genau so. Und man musste halt auch im Club dann flexen. Und dann waren Schuhe schon immer das Wichtigste. Wenn du Geld hattest, bist du in die Hype Gallery nach Bochum gefahren. Wenn du kein Geld hattest, hast du im Outlet in Gelsenkirchen immer den coolsten Schuh gekauft, den sie gerade da hatten. Und wenn es dann ein Huarachi in 41 war, dann war es ein Huarachi in 41. Und wenn es ein Air Force One in 46 war, dann hast du im Zweifel auch den gekauft. Und irgendwann stand dann Dunk rum und der hat es mir irgendwie angetan. Der hat ganz gut gepasst. Damals war ja so der Hosenstil eher baggy. Da gab es ja noch nichts mit Pinrolls und so weiter. Und dann
ja, und aus dem Grund konntest du halt auch Schuhe so cool von 41 bis 45 tragen, genau. Weil das halt unter so einer großen Hose nicht auffiel. Oh, genau. Das Geile ist ja, wir haben uns, nachdem wir ein paar Jahre keinen Kontakt hatten, auch über Dunks wieder kennengelernt, weil ich bei eBay einen Lobster-Dunk verkauft habe und habe da irgendwie ein Video vom Release zugepostet und du hast geschrieben, du Spasti, den willst du übers Ohr ziehen, das ist der limitierte Release, du verkaufst den normalen. Und ich wusste gar nicht, was da los ist und warum ich jetzt beleidigt werde, bis ich gesehen habe, dass der eBay-Name halt dein Name war und habe ich mich sehr gefreut.
Siehst du, solche Sachen kann ich mich einfach überhaupt nicht mehr erinnern, weil ich so viele Menschen schon in meinem Leben beleidigt habe. vielleicht auch zu Unrecht, aber naja, Kaiser, ich entschuldige mich dafür, aber ich hatte ja recht, es war der.
Du hattest definitiv recht. Toys müssen in ihre Schranken verwiesen werden.
Ja.
Und mittlerweile gibt es keine Ausrede, dass jemand so jung ist. Jung sein ist keine Ausrede. Man muss gefälligst alles wissen.
Es war der erste Lobster.
Ja, den roten, dann blau und gelb gab es, glaube ich, doch so Family and Friends mäßig oder genau. Jetzt irgendwie.
Genau,
das war und lila doch.
Genau, und die haben halt, das war ja das erste, der erste Schuh, der wirklich mit einer limitierten Box dann rauskam. Also der Release war, der Schuh war gleich, aber die Box war unterschiedlich. Beim roten war es halt so eine Holzkiste, so angelehnt an diese Hummerboxen vom Großmarkt. Beim blauen war es, glaube ich, eine Styroporkiste, angelehnt an eine Kühltheke oder ein Kühlfach.
Ja, so eine Eiskiste.
Genau. Und der gelbe war dann, gab es glaube ich 12, die verschenkt wurden und 12 wurden geraffelt. Also wenn du den Limitierten erwischt hast, hattest du halt die Chance auf 12 gelbe. Und die wurden noch nicht mal wirklich beworben. Also das ist dann durch Zufall rausgekommen, weil es dann irgendeiner dann gepostet hat. War nicht so, dass du dich irgendwo anstellen musstest und dann, wenn du Glück hattest, wurdest du da gezogen, sondern wenn du an den Schuh gekommen bist, nachdem du 2 Tage davor Concepts, glaube ich, gekämpft hast, dann hattest du dann eventuell die Überraschung, einen gelben zu haben. Und so ist das rausgekommen. Also ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Form beworben wurde.
Ja, Kaiser, der Scammer wollte den ganz normalen so verkaufen.
Scamming is live. Wie hieß dieser Dank, der einfach nur irgendwo an Straßenlaternen hing?
Orchard Street Dank, genau.
Krankes Teil. Das hing doch irgendwie nur an 12 Straßenlaternen oder so.
Genau, das war ein Custom Dank High und die haben den halt über eine Laterne geworfen. Und dann konntest du den bekommen, indem du halt hochgeklettert bist. Und ich glaube, ein Sammler aus Hamburg hatte den sogar zweimal.
Ja, Stefan hat den.
Ja, Akrobaten Rotzwane hieß der bei Sneaker.
Instagram.
Akrobati hat den aber auch.
Und Erdi
hat den, glaube ich, sogar auch, oder?
Diese ganzen OG-Dank-Leute wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch jeder in Pirmasens.
Nee, Rosetto nee,
so viele gab es ja dann gar nicht.
Dave hat die auf keinen Fall.
Ah, okay. Wie bist du auf dieses Turnschuh-Ding gekommen? Weil klar, natürlich, man zieht sich irgendwann andere Sachen an, aber du bist ja tatsächlich jemand, der da Ahnung von der Materie hatte und in Foren unterwegs war. Ich meine, du warst in der ersten Sneaker-Freaker, deutschen Sneaker-Freaker-Ausgabe drin. So. Aber wie bist du auf das Thema gekommen?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich find immer ganz gut, wenn dich etwas begeistert und wenn du etwas cool findest, sei es jetzt Schuhe oder Anziehsachen oder egal was, finde ich es ganz gut, wenn man weiß, wovon man spricht. Also selbst wenn man wir könnten uns jetzt hier über irgendwelche Fashion unterhalten und dann würde ich euch die ganze Zeit nur Bullshit erzählen, weil ich davon einfach überhaupt keine Ahnung habe. Aber
wäre aber auch ganz geil.
Wie fandest du die neue Philipp Klein Kollektion?
Bombe. Aber am besten fand ich den.
Die LeBron James, die Kobe, ich Idiot, die Kobe Bryant Gedächtniskollektion mit dem Hubschrauber.
Seht ihr, da bin ich komplett raus bei sowas.
Ja, sei froh. Und es waren mit Strass besetzte Lakers-Trikots und das kam, glaube ich, eine Woche nach Kobes Tod raus.
Und er ist mit dem Hubschrauber auf die Bühne
geflogen.
Oh Gott, ja.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Philipp
richtig
Klein ist auch so ein bisschen hier der Harald Glöckler der amerikanischen Modewelt, oder? Oder der Modewelt.
Ist ein Deutscher sogar.
Der Weltmode. Ja, dass das ein Deutscher ist, weiß ich, aber der agiert ja nicht in Deutschland und macht Werbung auf Vox, oder?
Nee, der ist schon größer, meines Wissens nach.
Ja,
aber halt auch ganz schlimm.
Also du hattest halt nur die Chance, dich irgendwie reinzufuchsen, indem du dich in irgendeinem Forum angemeldet hast und dann da mit den Leuten kommuniziert hast. Und weil Sneaker TV damals war ja so das der Must oder der Place to be im Internet, wenn du dich irgendwie mit Leuten austauschen wolltest, und da hast du halt viele Leute kennengelernt und dir halt auch einfach viel Wissen angeeignet. Da gab's halt, wie gesagt, nicht irgendwelche Internetseiten, wo du alle Releases hattest. Ich weiß noch, dass es so eine Seite gab, die gab's dann irgendwann nicht mehr. Da konntest du, also quasi wie ein Google für den günstigsten Preis der Schuhe, die du willst. Dann wurde da alles irgendwie durch
Deutschland. So wie Every Size heute.
Über Riff LA. Ja, aber das war dann so der, ja, war schon das Höchste der Gefühle, und alles andere lief über Sneaker TV und auch ganz viel über Vitamin B. Dann hast du Leute kennengelernt. Es gab damals so eine Seite, die ist dankbar. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Es gibt auf jeden Fall noch.
Gibt's wieder?
Gibt's wieder?
Ja, Mann.
Zum Beispiel hat der Typ, Dennis heißt der, glaube ich. Schöne Grüße. Hat mich dann connected mit dem Typen, der damals für Nike Action Sports gearbeitet, also Nike 6.0. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Das war so ganz kurz,
ganz
so quasi die Poor Man's Nike SB, so, ne? Und
wir durften in dem Shop, in dem ich gearbeitet habe, kein SB schreiben, wir durften nur 6.0 schreiben.
Ja, da gab es ja noch so richtig hier Hierarchien mit irgendwelchen Gold-, Silber-, Bronze-Accounts und so ein Kram, ne?
Und selbst das beste Release, das es je unter 6.0 gab. Nee, es gab zwei geile Releases unter 6.0. Einmal DeLorean sollte eigentlich geil sein, denkt man, weil es halt auf den DeLorean beruht, war aber entscheiße der Dank. Und
hat auch diese beschissene Sohle.
Ja,
genau. Vulk-Sohle, glaube ich, oder?
Ja.
Und genau. Ansonsten so Snowboard-Boots, die Pharrell mal eine Zeit lang getragen hat. Die waren auch 6.0, die waren geil. Aber waren halt auch Snowboard-Boots, die trägt man halt nicht.
Ja, aber
Außer man ist Lil Wayne.
Aber der Typ war halt vorher bei Nike SB und zum Beispiel über den bin ich dann recht günstig an diese ganzen alten Silberbox-Dunks gekommen, wie hier Lucky Number 7, Unlucky 13. Ich habe meinen zweiten Ankel für 170 Euro gekauft. Da war der schon 600 wert, also mittlerweile ist der ja unbezahlbar. Und so bin ich halt auch irgendwie an die ganzen Tiffanys für ein Apple und ein Ei gekommen. Und
wie viele hattest du?
Tiffany Low, 3 Stück, und Ankels, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob 2 oder 3. Aber auf jeden Fall mindestens 2.
Geil.
Mein Spitzname war ja auch Triple Up Ballo.
Wie? Triple Alu Ballo?
Triple Up. Es war ja Double Up, weil ja, wenn du 2 hattest, und ich hatte Triple Up. Und dann, zumindest von den relevanten Sachen. Ja, und dann ist es ja irgendwann auch deutlich einfacher geworden, an die Sachen zu kommen. Als sie dann diese ganzen Gold-Silber-Account-Sachen da gelockert haben, konntest du es ja überall bekommen. Und es war halt auch gar nicht so ein Hustle, da dran zu kommen. Du musstest nicht irgendwelche Bots einsetzen oder sonst was, sondern wenn du da irgendwen kanntest und dich da oder schnell genug auf eine Internetseite gegangen bist, konntest du eigentlich alles bestellen. Und so bist du an die ganzen Sachen gekommen. Und die schweren Sachen, selbst die alten Sachen, lagen ja zum Teil ewig lange in den Läden. Ich habe ganz viele Sachen in Online-Shops gekauft, zum Beispiel auch in diesem Supreme-Store aus Aachen. Ich weiß nicht,
ob... Ja, Mann, schau dir das... Doch, haben wir schon öfter drüber gesprochen. Ja,
ey,
Box-Logo hatte, nur mit Krone.
Ey, der hatte, da gab es nur noch Gold, da gab es Gold, war die, glaube ich, die Goldbox-Zeit von Nike SB und dann konntest du im Supreme Store in Aachen noch irgendwie Silberbox-Dunks kaufen für einen normalen Retail-Preis. Die hat, das hat die einfach nicht gejuckt. Und das war,
ey, Paul, ein Kollege von mir, auf der ersten oder zweiten Kicks in the Hall, da wollte einen den Eric Kosten Dunk in Low kaufen.
Ja.
Und der stand bei einem Shop irgendwo aus dem Osten, stand der für 250, sage ich jetzt mal. Und bei einem Skate-Shop aus Paderborn, der auch dabei war, der halt das erste Mal auf einer Turnschuhmesse war, standen halt die Restbestände für einen Fuffi. Ja, so, und dann ist mein Kollege halt nach oben gegangen, weil der oben hatte halt seine Größe und unten gab's, er brauchte irgendwie 41 und unten gab's 43. Und er ist dann nach oben gegangen und hat gesagt, ey, ich such den schon vor lange, wie wär's, wenn wir den traden? Ich hab den auch in der Größe, die ist viel kommerzieller. Und der so, ja, klar, ne, bring mal vorbei. So, ja, ich gehe ihm zum Auto. Ist nach unten gegangen, hat für den Fuffi den gekauft und dann direkt oben dann seine Größe bekommen. Geil. Shorty. Kennst du den? Short, DJ Shorty aus Detmold?
Nee, den kenne ich nicht.
Ah, schade.
Ja, krass. Aber so war das halt eben damals. Also du musstest halt, zum Beispiel auf der ersten Sneakern, das habe ich das erste Mal die ganzen Leute getroffen und habe gedacht,
oh, oh shit, da war ich auch. Geil.
Das, ne, das war doch direkt neben dem Bahnhof in dieser riesengroßen Halle. Das hat mein Leben komplett verändert. Du hast so gedacht, okay, das, du bist jetzt in diesem Forum und die Leute, die da drin waren, die hatten ja alle noch deutlich mehr Ahnung, deutlich mehr Schuhe und irgendwie, ja, also einfach, so, das war, hatte so eine mystische Aura und dann bist du da reingegangen.
Wer ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben?
Ja, Bobby Rossetto ist auf jeden Fall ein super Typ.
Ah,
ja, Bargeld Benny und Soul Assassin hier, also Dennis aus dem Ruhrgebiet, die beiden kannten. Dann Doom 83, 82 aus Dresden, der seine Schuhe gekocht hat in der Waschmaschine.
Warum? Mit Absicht?
Ja, ich kann dir die Fotos gleich mal schicken. Das ist
so, ich glaube sogar, die Fotos kenne ich noch so ganz düster, aber.
Die Fotos kennt jeder, der jemals in der Turnschuhgruppe war.
Mhm.
Bei WhatsApp. Ja.
Genau, und dann, ja, es gibt ja ganz viele. Dann gab es aus Hamburg diesen Kutti, mit dem habe ich überhaupt noch nie gesprochen, aber an den kann ich mich noch gut erinnern. Und dann gab es noch einen zweiten, der jetzt auch Fahrrad fährt. Ich weiß, kommt allerdings nicht mehr auf den Namen, wie der heißt. Müsste ich bei Instagram gucken, da folge ich ihm. Ja, und dann halt Gefühlo, Tony Toupé, also hier die Berliner Jungs, die waren auch einfach alle echt zu krass. Und dann, als das dann mit dem Fahrradfahren anfing. Ja, und dann, wie hieß der Jochen Wüst, der Shape-Bügler. Der hat doch immer die Schuhe gebügelt.
Der hat immer die Schuhe gebügelt, aber der hat doch auch den Cage von Presto nachgebaut, wenn er bei einem Vintage-Paar gebröselt ist.
Ja, fand ich erst rein. Also sowas finde ich cool.
Ja.
Und dann wird es auch schon wieder schwierig. Ja, und ihr Käse aus München.
Der Robby, schon okay.
Genau, schon okay.
Der ist ja jetzt nach Ingolstadt gezogen, hat sich so ein richtig verrücktes Haus gebaut. Der ist ja Architekt, oder?
Ja, ja.
Irgendwie so Rohbeton, Schaukel im Flur, komplett absurd. Hat mir mal Bilder gezeigt. Auch geiler Typ.
Und diese Leute hast du dann alle auf der Sneakernest getroffen damals?
Teilweise zum ersten Mal. Also hier, die Pott-Leute habe ich im Pott getroffen. Das ist halt so, ne? Aber die jetzt hier, Bobby Rossetto habe ich, glaube ich, das erste Mal auf einer Sneakernest getroffen. Doom habe ich auf der Sneakernest getroffen. Käse habe ich noch nie getroffen. Wir führen eine Internetfreundschaft, in der wir uns ab und zu mal freundschaftlich unter die Posts kommentieren.
Der kommentiert ja eh alles, was im genau. Internet steht.
Aber da...
Wie sah so eine Messe damals aus?
Boah. Wann war das überhaupt?
Wann war die erste 2010, 2011, 2012? Ich weiß es nicht mehr.
Nee, auf jeden Fall vor 2012. Ich hätte jetzt auch 2010 gesagt. Aber ich wette sogar, dass es eher... Es war... Nee, safe. Wenn nicht sogar 2008, 2009. Irgendwas um den Dreh.
Erstmal war das mega klein. Also es war... ziemlich klein, es war überhaupt nicht so viel los, also du bist eigentlich sofort reingekommen, bei der zweiten musstest du schon eine Stunde oder anderthalb anstehen, bei der ersten bist du sofort reingekommen.
Gab es aber auch schon zwei Etagen, aber auf der oberen war nur der Resell, unten waren Brands und da war sowas wie hier Mustang.
Genau, das
war Mustang-Sneaker.
Dann gab es immer einen Typen, der Sachen gecustomized hat, glaube ich, so als Ausstellung und dann gab es halt ein paar Resell-Tische, aber die Preise waren fair, die Leute waren entspannt, es waren sehr wenig Kinder oder Jugendliche da, also es waren alles irgendwie erwachsene Menschen, es waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die mit ihren Kindern da waren. Es war alles so, und gefühlt hast du jeden gekannt, also gefühlt jeden, den du, der da war, wusstest du auch, dass, wer das ist. Oder zumindest konntest du ihn zuordnen, wenn du dann gehört hast, wer es ist. Aber das war schon alles sehr, sehr klein und ein bisschen elitär, aber gleichzeitig auch ziemlich freundschaftlich.
Ich fand das voll
Jam-Charakter. Hast du damals schon diesen Franzosen, du mit deinen Jams immer, den Franzosen, der immer die Schuhe auf dem Kopf balanciert hat?
Nee, den gab's nicht.
Aber 2012 oder so war ich, glaube ich, das erste Mal auf dieser Messe und da gab's den. Und ich glaube, 2014 war ich dann das letzte Mal da und dann wurde es mir auch schon zu blöd.
Ist halt alles mega so durch die Decke gegangen, ne? Also ihr habt ja alle auch ganz schön Pionierarbeit da geleistet. Ich meine, Kaiser, du mit Kicks in the Hall, das war ja dann ja auch irgendwie die zweite oder dritte bekannte Messe in Deutschland. Weiß ich gar nicht. Soulmart gab es dann ja?
Nee, tatsächlich, ich sage immer, dass es vor mir die drei Großen gab. Und die drei Großen sind Sneakerness, Soulmart unter Hikmet und Kicks and Coffee.
Okay, Kicks and Coffee habe ich vergessen, weil das war mir zu weit im Süden. Aber das war halt schon, ihr habt ganz schön gut Werbung dafür gemacht. Und ich glaube schon, dass ihr da auch einen großen Anteil daran habt, dass das so, oder auch das Resale-Game so gewachsen ist, wie es gewachsen ist, weil das da mit Sicherheit viele der jüngeren Leute Inspiration gesehen, gefunden, ne? Und wenn du dann halt so Leute gesehen hast, die irgendwie Schuhe für 1000 Euro verkaufen und du stehst daneben und denkst, oh shit, den kauft auch noch einer für den Kurs, dann wird das so auch schnell eine schnelle Mark.
Bei mir stand immer
Kaiser ist im Prinzip schuld daran, dass wir die Sachen nicht mehr bekommen, auf die wir Bock haben.
Ja, ich habe dir gerade gesagt, für mich sind Turnschuhmessen früher so gewesen wie Hip-Hop-Jams. So, weißt du, und ich wollte halt einfach was für die Community machen. Es gab
bei uns nichts. Du wolltest den Markt kaputt machen.
Nein,
das du nicht. Hast das Game zerstört, du bist an allem schuld.
Aber jetzt
tatsächlich bin ich aber die, ich glaube tatsächlich, dass Kicks and Roll die erste Veranstaltung ist, die begonnen hat, als es schon Instagram gab. Und das war, glaube ich, auch was relativ Besonderes. Und vielleicht habe ich es deswegen zerstört, weil ich gleichzeitig mit Instagram kam. Ich weiß nicht. Aber ich habe nichts zerstört. Ich liebe Schuhe.
Du warst ja gleichzeitig mit dem Easy-Video von Crow am Start, oder?
Ich war quasi die Anti-Veranstaltung dazu, die nur deswegen entstanden ist.
Die Anti-Veranstaltung?
Ja, ganz genau.
Aber Okay. Apropos Kicks in the Hall, jetzt habt ihr ja, oder du, oder ihr beide, ja groß angekündigt, dass das nicht mehr Kicks in the Hall heißt, sondern Dress Relief. So, was haben denn eure Zuhörer und Fans davon zu erwarten,
Dressies. Wenn
alles komplett
die Dressies. Geändert
wird? Die Dressies.
Wenn man wieder vor die Tür gehen kann.
Genau, inshallah bald.
Im Jahr 2030 wird es die erste Veranstaltung in dieser Richtung geben.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie es wird mit rausgehen, weil ich halt tatsächlich überhaupt nicht vor die Tür gehe.
Wann warst du das letzte Mal draußen?
Ich musste diese Woche einmal in den Supermarkt, aber es war ganz, ganz schrecklich. Und meine Masken, die ich mir bestellt habe, sind noch nicht gekommen. Bei was waren wir gerade? Ich sag mal so, das soll jetzt nicht, Turnschuhmessen leben über Community. Am Ende des Tages, ob es der erste Soulmart war, der erste oder zweite, der in einem wunderschönen Hotel war und dann Saal gemietet hatte, oder die Sneakerness, die halt dieses wunderschöne da X-Gebäude oder wie auch immer das heißt, da hat. Oder Kicks in the Hall, die halt im Club in Bielefeld stattgefunden hat. Am Ende des Tages sind es Tische, die da stehen. Weißt du? Das ist halt, es lebt von den Menschen, die da hingehen. Es lebt von den Leuten, es lebt von der Dynamik, es lebt davon, von diesem Jam-Gedanken. Denn am Ende des Tages sind da nur Tische, auf denen geile kommerzielle Artikel stehen. Und ich finde, dass zu dieser Zeit, so 2013, als es losging, da war die Community halt noch ein bisschen tighter. Es gab halt nicht so viel, es war noch nicht so Mainstream, es ging gerade erst los, weswegen man halt auch da immer dieselben Leute getroffen hat. Weil die Leute einander kannten und weil die Leute das zu schätzen wussten. Mit der Zeit, als es immer kommerzieller wurde, das Thema Turnschuh, da ging es dann los, dass halt Dieter Durchschnitt auch mal gedacht hat, oh, Turnschuhe sind in, ich habe es bei RTL exklusiv gesehen, ich werde jetzt mal zu dieser Veranstaltung gehen. Und natürlich, man kann auch nicht immer rumheulen, dass, oh nee, früher war alles besser, aber man hat halt schon gemerkt, dass sich das so ein bisschen ändert und dass so ein Vibe dann ein bisschen flöten geht. Und dann muss man halt schauen, wie kriegt man denn trotzdem für alle Leute, für die das Reale vermissen und die neu da sind, wie kriegt man denn was richtig Gutes hin, wie macht man für alle was? Das heißt, es wird halt ein breiteres Spektrum geben. Es wird ein bisschen weg vom Thema Turnschuhe gehen, denn es war eine Turnschuhmesse, aber ich habe zwei Füße und einen ganzen Rest vom Körper, den ich auch bedecken muss, so weißt du. Deswegen das Thema Klamotten ist mehr da drin. Letztes Mal war so eine Art Generalprobe mit ein bisschen Musik, mit schlechter Anlage, mit Versuch einer Ausstellung, so, aber Musik, Kultur, Community, Schuhe, Klamotten, Kunst und so.
Cool.
Das kann jeden erwarten.
Aber gibt's, und Wodka Bull gibt es auch.
Aber gibt es denn eine Kleidermesse für den Endverbraucher? Also jetzt nicht hier Bright oder wie diese ganzen Sachen heißen, sondern etwas, wo halt jeder hinkommen kann. Gibt es sowas schon irgendwo?
Es gibt ja viel, und das ist ja auch so geil, als ich damals 2013 Kicks and Roll gemacht habe, haben wir, ich und meine damalige Freundin, parallel an einem Konzept gearbeitet, ein spezieller Klamottenflohmarkt für Mädchen, hatten sogar schon das Foto für den Flyer geschossen, auf dem war eine Carhartt-Mütze drauf, eine Kette und ein Air Max Infrared. Und das ist ja eigentlich sowas, weißt du, aber ich finde es halt, erstmal, wenn du sowas siehst, so Klamottenflohmärkte oder Pound by Pound Kilo Sale, das geht dann ja wirklich, das ist ja Rotze, die da verkauft wird, so, weißt du. Das sind dann Leute, die da H&M Scheiße verkaufen, die Fast Fashion verkaufen, die halt einfach was
verkaufen. Mit der man flexen kann.
Mit der du erstens dich flexen kannst und mit der du dich halt auch
nicht
identifizieren kannst, so, weißt du. Ich bin passionierter
Flohmarktgänger.
Wir brauchen große Logos und das ist halt ein Flohmarkt von Leuten, die Sachen lieben, die sie jetzt weggeben an jemanden, der sie liebt. Du kannst das eigentlich beschreiben. Klingt sehr kommerziell, werde ich mir merken.
Aber jetzt ich als Laie, ne? Und
ja,
der davon total ahnungslos
toll
ist. Toll. Aber ich hör euch immer fleißig zu. Muss man heute immer noch damit flexen, was man anhat? Also im Sinne von, welche Marke man trägt? Oder flext man eher damit, indem man sich außergewöhnlich trägt, aber es kann im Zweifel auch etwas No-Name-mäßiges sein? Also muss es jetzt unbedingt sein?
Das Zweite. So, Marken spielen keine Rolle. Meiner Meinung nach. Marken sind innovativ.
Kommt halt immer mehr drauf an, wie man es trägt, dass es authentisch ist. Und wenn man jetzt, ich schaue mir lieber jemanden an, der komplette Uniqlo-Sachen anhat, wenn es zueinander passt. Und dazu vielleicht einfach einen weißen Air Force One, als jemanden, der ein Box-Logo-Hoodie trägt, darüber doch irgendeine Off-White-Jacke, Gucci oder Balenciaga-Kappe, Rip-Jeans von irgendwas Teurem und dann noch irgendwelche Yeezys, nur weil es teuer ist und er angeben will. Das schaut dann meistens aus, als wäre der Kleiderschrank gefallen und hätte sich davor mit Kleber eingerieben. Und das ist ja genau das, was wir nicht
das
haben.
Das ist halt auch alles einfach Kostüm, so, weißt du. Auch trägst du die Klamotten
und tragen
die Klamotten dich, so, weißt du. Früher.
Sondern das, worauf man Bock hat.
Eben, das beste Kleidungsstück, das es gibt, so, ist generell das T-Shirt, weil das T-Shirt halt so ein krasses Medium ist. Da kannst du halt ein Bandlogo drauf haben alles oder machen, einen Slogan oder sowas so. Und darum sollte es eigentlich bei Klamotten gehen. Auch wenn du am Ende des Tages irgendwie einen Anzug von Gucci trägst, sollst du den tragen, weil das deine Attitude ist. So, weißt du? Genauso musst du alles mit Attitude tragen und dann siehst du korrekt aus. Ich würde mich niemals, also ich kann nicht so ausgeflippte Outfits tragen wie der gute DJ Jens. Shootout an ihn. So, aber es ist halt geil, was er macht, so, weißt du?
Okay, aber.
Und ich liebe es, das zu sehen. Und der Mann, der ist Meister in Sachen, die keinen Namen haben, in No-Name-Sachen, in Secondhand, mit geilen Sachen paaren, irgendwie gerade frisch aus Korea.
Ich höre gerade nichts.
Hörst du mich?
Gerade habe ich nichts gehört. Aber dann hatte ich jetzt direkt noch eine Frage dazu. Jetzt drehen wir das hier mal um. Jetzt interviewe ich euch.
Richtig geil.
Geil.
Okay, wir kommen bei Paul im Podcast, direkt aus dem Pod.
Wenn ihr sagt, es ist im Grunde egal, was man trägt.
Triple P.
wenn man, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, wenn man, wenn du sagst, man muss sich nicht dadurch definieren, welche Marke man trägt, sondern wie man es quasi präsentiert, ne? Also,
safe.
Warum postest du dann unter alle deine Fitpics bei Instagram die Marken dazu?
Wegen der Likes.
Für die Likes.
Genau,
für
also einfach
Maschinenoptimierung.
Also einfach der Hashtags und der Likes wegen. Also so wie man es in allen anderen Bereichen auch macht.
Ich habe das mal eine Zeit lang nicht gemacht, aber was gibt's denn Schöneres in deinem Leben als Selbstbestätigung? Was gibt's für geilere Selbstbestätigung, als wenn Leute, die du nicht kennst oder Leute, die du kennst, dir ein Herzchen schicken? Beste Gefühl der Welt.
Findest du das wirklich?
Tatsächlich ich keine glaube, nein.
Nee, ich das, ist keine, das ist keine gesunde Psyche, aber es ist so.
Also ich bin ja auch ein so teilweise post, ich bin also ambivalenter Poster. Mal poste ich extrem viel und mal poste ich irgendwie über eine ganze Zeit lang gar nichts.
Gute Bretter aus Berlin. Ambivalent. Was?
Ah, okay, wusste ich nicht. Siehst du, ich sag ja, ich bin ahnungslos. Ich habe jetzt in meinem letzten Urlaub tatsächlich Instagram komplett deinstalliert, um mich nicht davon ablenken zu lassen, was andere Leute machen, weil das frisst ja auch einfach unheimlich viel Zeit. Du fängst einfach an zu scrollen, egal was du tust. Und es ist so krass, wie abhängig man sich von diesen Likes macht, wenn man einfach bewusst darauf verzichtet, dann hast du nach 3 Tagen auch kein Problem mehr damit, keine Hashtags zu posten oder überhaupt irgendwas zu posten.
Ich bin Marketingmanager, ich muss von der Arbeit aus 4 Instagram-Accounts betreuen. Das kann ich mir leider nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das deinstalliert. Mein Traum ist es so, wie mein Bruder, anständigen Job zu haben, anständig Kohle zu verdienen, und dann kaufst du dir alle Polo-Sachen, die du haben willst, und hast die im Schrank und freust dich, aber du brauchst keine Fotos davon machen. Du freust dich einfach nur und ziehst dir jeden Tag
einen
Polo-Oberteil an. Hast du noch mehr Fragen, Paul?
Jetzt gerade nicht. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein.
Ich hab noch eine Frage an Kaiser.
Ja, bitte.
Dem geneigten Dressy fällt ja bestimmt auf, dass du in letzter Zeit sehr viele Fitpics postest. Auf einmal. Nachdem du immer gesagt hast, ich schaue immer so scheiße aus auf Fitpics, ich will sowas nicht posten. Und dann machst du auf einmal auch noch Color-Matching. Was geht denn jetzt ab? Also früher hast du auch immer gemeint, so hey, Farben dürfen die zueinander passen, das ist total scheiße. Und jetzt komplett blaue Outfits, blaue Zubus, blauer Mütze und immer am Rauchen.
Zu den Zubus hatte ich ein graues Aufstand. Ja, das immer am Rauchen. Ab und an trinke ich auch ein Getränk, weil ich mein Gesicht nicht so gerne auf Fotos mag.
Aber ja, wieso Color-Matching auf einmal?
Es kann geil aussehen, aber es ist mehr, das ist mehr so Spaß, weil ich hier halt in der Wohnung festsitze und die Wohnung nicht verlasse. Und ich habe angefangen, mein Schrankzimmer auszubauen, und ich habe gesehen, dass es da viele Sachen gibt, die halt, dass man da eigentlich so, ich könnte eigentlich sogar Stylist sein, weißt du? Man könnte Leute einladen, ich kann die Leute für Musikvideos einkleiden, und genauso genieße ich gerade die Vielfalt mal ausgeflippt.
Dich selbst einzukleiden.
Würde ich normal ins Büro fahren, würde ich wie jeden Tag eine Dickies-Hose und ein normales T-Shirt, weißes T-Shirt tragen, aber zu Hause kann man auch mal durchdrehen.
Zu Hause kann man auch mal flexen.
Zu Hause bin ich ja beispielsweise jetzt auch dazu gekommen, dass ich endlich mal wieder einen HV-Artikel geschrieben habe. Was ich glaube, ich habe letztes Mal schon angezogen. Hast du ihn noch nicht gelesen?
Doch, ich wollte nur so überrascht tun für die Dressies.
Okay. Paul, du hast ihn noch nicht
gelesen. Ja, du hast
ich habe ihn noch nicht gelesen, weil ich ja noch eine Soundkarte besorgen musste, damit das hier funktioniert heute. Du hast mir den Link geschickt, aber dann ist was dazwischen gekommen. Aber ich
das passiert kurz, wie Tomaten.
Drüber geflogen.
Ich habe nämlich einen Artikel geschrieben zum Thema Hip-Hop-Dokumentation auf Netflix.
Echt? Was ist dir da so eingefallen?
Naja, sagen wir es mal so, ich habe eine gewisse Vorgabe bekommen, was die Dokumentation angeht, und ich gucke sehr gerne Dokumentationen, ich beschäftige mich gerne mit Themen, die ich mag. Wovor ich mich aber immer sehr sträube, sind im Mainstream, und was für mich Netflix ist, Dokumentationen, die Themen behandeln, die ich irgendwie cool finde, die mir was bedeuten, weil meistens denke ich mir, ey, die wissen nicht so viel Zeug wie ich will das gar nicht gucken. Ich habe mir noch nie diese Sneakers-Doku bei Netflix angeschaut, weil ich halt Just for Kicks kenne, und es wird niemals eine bessere Turnschuh-Dokumentation als Just for Kicks geben. Ich gehe davon aus, dass
das war kennt, die oder? Früher immer bei Arte lief, oder?
Auf Arte lief die auch, da war die aber gekürzt und alles über Nike Dunks vorausgeschnitten. Und es war auf Deutsch, und
also 50, Cent,
50 Cent sagt dann in der synchronisierten Fassung nicht I used to be a hustler, sondern ich war ein Strichjunge. Kurzer Fakt.
Und Fat Joe leckt all seine Air Force ab.
Ah, das habe ich auch gemacht früher. Wo waren wir denn jetzt überhaupt schon wieder?
Bei den Netflix-Dokus.
Ach genau. Und ja, ich habe mich dann mal durchgerungen und habe mir verschiedene angeschaut, unter anderem Hip-Hop Evolution, Rapture, The Defiant Ones.
Defiant.
Defiant, entschuldigen bitte. Everybody's Everything, die Little Peep Dokumentation und Look Mom, I Can Fly von Travis Scott. Ihr als zwei weitere alte Hip-Hop-Hasen, was würdet ihr zuerst gucken?
Ich habe tatsächlich keine davon geschaut.
Kann ich mich nur
anschließen. Aber zwei davon habe ich schon auf meiner Watchlist. Ich glaube, ich würde Hip-Hop Evolution als erstes schauen. Dann The Defiant Ones. Dann ja. Rapture. Ja. Und dann, wenn ich alles schon gesehen hätte, was es auf Netflix gibt und mir nichts anderes übrig bleibt, würde ich Travis Scott Doku schauen. Und bei der Lil Peep Doku würde ich dann auf Amazon Prime umschalten.
Ich würde nur Hip-Hop Evolution gucken. Alles andere interessiert mich nicht.
Das war ungefähr die Reihenfolge, in der ich daran gegangen bin. Ich habe zuerst Hip-Hop Evolution geschaut. 4 Staffeln, 4 Folgen jeweils und Geschichte von Hip-Hop halt, wie natürlich der Titel Hip-Hop Evolution schon sagt. Die erste Folge habe ich nicht geschaut, werde ich noch irgendwann tun. Das war halt Afrika Bambaataa, Kool Herc und South Bronx, all so ein Zeug. Was ich mir direkt angeschaut habe, war Nas, weil ich Nas liebe. Nas, Illmatic ist das beste Album aller Zeiten, weil das Gegenteil behauptet, soll die Schnauze halten. Paul, du findest bestimmt irgendein Def Jux Release besser, oder?
Na, Nas Illmatic ist auf jeden Fall schon Meilenstein. Kann ich, ich halte jetzt mal mein Maul. Ich finde nicht, ist das allerbeste Album, aber ist schon Top 3 auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ich sag jetzt auch, dass es geil ist, weil sonst... Du hast ja gesagt, wer es nicht geil findet, soll die Schnauze halten. Und das will ich
du
jetzt
musst
nicht,
ja
dass
noch
es so
bedeutet
wird, dass ich es eben scheiße finde. Ich muss ja auch mal was von mir geben.
Und in diesen Dokumentationen werden halt, es geht immer um verschiedene Zeiten in der Hip-Hop-Geschichte. Und ich habe als erst die Folge geguckt über 1994, als Nas rauskam. Und da werden halt viele Produzenten interviewt, die das Album mitproduziert haben. Du hast dann Q-Tip, der erzählt, wie er mit Premiere im Studio war, wie die sich gegenseitig die Beats vorgespielt haben und durchgedreht sind. Also sehr schöne Dokumentation. Na, super. Richtig geil. Ich habe eine Folge gesehen über Ruckus Records, was halt für mich voll das Ding war, weil das war so real im Gegensatz zu so Puff Daddy, Shiny Suit, Bad Boy-mäßigen Rap. Und da war dann auch das Good Life Café in L.A. Und da habe ich schon mal von gehört, das ist so ein Freestyle-Cypher-Dings gewesen, wo halt Taktlos und Jack Austin mal hingefahren sind für so einen Bericht in einem Bunker-Magazin und Savage hat immer davon geredet, Taktlos. Savage war ja, glaube ich, auch da. Das war ganz cool und ein bisschen weird, weil die halt alle rappen wie Taktlos da in L.A. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also, kein Spaß. Geil sind die Folgen.
Auch
Die rappen halt
auch so in die Richtung. Rappen sie nur so und sind komisch, Nein. Was den Flow betrifft.
Der Flow ist halt, Okay. Der Flow ist halt endkomisch und dazu spielen die Leute aber teilweise dann irgendwie Jazz. Ich habe kaum was verstanden, weil das halt so Skibidi-Bebop-mäßig gesabbelt war, aber war interessant.
Skibidi-Bop.
Die Folge über DJ Screw ist Bombe. DJ Screw, dieses ganze Chopped and Screwed, ich habe nie so Dirty South, Texas-Musik früher gehört. Ich habe immer Straight East oder West Coast gehört. Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
Absolut. Ich konnte damit schon die Cover haben mich verstört. Das war alles so komisch. Das habe ich mir nie angehört. Ich war immer East Coast. Nicht mal so viel West Coast. Außer vielleicht ein bisschen so Project Bloat und Hieroglyphics.
Okay. Und dann habe ich weiterhin die Folge über Cash Money Records und über No Limit Records geguckt. Krank geil. Ich liebe nichts mehr, als zu sehen, wenn so Typen halt scheiße viel Geld machen und das halt für so Schmuck und so rauswerfen. Super gut. Gute Doku würde ich empfehlen. Rapture geht so, da habe ich eine Folge über T.I. geguckt. Das ging um Black Lives Matter und sein Involvement da so drin. War sehr persönlich, aber halt wenig Hip-Hop. Defiant Ones, super geil, muss man nicht viel zu sagen. Stevie Nicks ist dabei, die tollste Frau der Welt ist. Lil Peep Doku kommt jetzt. Lil Peep und Travis Scott. Travis Scott habe ich nach 40 Minuten ausgemacht. Der springt nur überall runter.
Was macht den so relevant, dass Jugendliche für Cornflakes-Packungen mit seinem Gesicht drauf 40 € bei Facebook zahlen?
Ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe das halt geguckt und dachte irgendwie so, okay, ich lasse mich da jetzt voll drauf ein und ich verstehe das dann und plötzlich fühle ich das alles. Aber es war halt nervig. Der Typ springt nur immer irgendwo runter. Der springt durchgehend irgendwo runter. Das ist alles in dieser Dokumentation, jedenfalls bis zur Minute 40. Und dann habe ich mit meiner ehemaligen Praktikantin gesprochen, die gerne Travis Scott gehört hat. Und die hat mir dann erzählt, dass Travis Scott-Fans, die sich selbst als Rager bezeichnen, dass die halt die Energie so sehr fühlen und dass da wirklich so eine krasse, oh, mein Lieblingswort, Community schon wieder ist. Und die lassen einfach alle ihre Wut zu der Musik raus, aber wissen auch, dass sie alle zusammengehören. Und okay, cool. Also ich guck's nicht nochmal, aber wenn man das so sieht, ist cool.
Ein bisschen wie Colonia Dignidad.
Wenn du das gerade sagst, kommen wir jetzt direkt zu Lil Peep. Lil Peep habe ich nie fast von mitbekommen. Als er gestorben ist, gab es hier in Dortmund im Westpark einen Schrein für den und alle waren traurig und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, da muss ja irgendwas dran sein. Doku geguckt, ist halt ein netter, junger, blonder Mann aus den USA, der sehr früh seinen Vater verliert, weil er irgendwie abhaut und sehr viel durchmacht familiär und das halt in Musik rauslässt, sehr depressiv ist. Aber am Ende des Tages, nicht böse gemeint, könnte der halt auch einfach eine Gitarre in die Hand nehmen. Mit Hip-Hop hat das so viel nichts zu tun. Ich meine, Hip-Hop-Stimme der Unterdrückten und du lässt deine Gefühle raus. Cool, dann in dem Aspekt richtig Hip-Hop. Aber es geht nur um diesen Menschen persönlich und es hat mich sehr runtergezogen. Ich habe irgendwann ausgemacht. Ich habe dann meine gute Freundin Ugly Straight Edge Girl von Instagram angeschrieben und die hat mir quasi dasselbe gesagt, was zu Travis Scott gesagt wurde. Es ist halt sehr Community-mäßig und man fühlt sich verstanden und es werden halt so Themen wie Gefühle angesprochen und man weiß halt, man ist nicht allein, so voll Emo-mäßig. Also, wo ihr Hip-Hop-Dokus gucken wollt, lest den Artikel bei AV oder guckt Hip-Hop Evolution, dann Rapture, nee, Defiant Ones und
dann die Chief Keef-Doku bei YouTube.
Und dann die, genau. Naja, das war jedenfalls das, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Hat Spaß gemacht.
Ich schaue eigentlich fast nur noch Promis unter Palmen jeden Mittwoch um 7:45.
Bin ich das gucke ich auch. Das ist so unfassbar das krasse so Scheiße, geil. Alter.
Kaiser, hast du angefangen?
Noch nicht.
Kaiser, du musst dir das angucken. Das ist der krankeste Scheiß, den es gibt, ehrlich. Das toppt jede andere Reality-Sendung, die bisher im Fernsehen gelaufen ist. Ernsthaft.
Ey, ich kann das euch ist ja wirklich
das Dschungelcamping-Quadrat.
Echt?
Ja.
Krank. Aber
es ist dabei?
So krass. Man kennt die Leute eigentlich nicht. Also Claudia Obert ist die, die immer betrunken ist bei Galeria Arschgeweih, bei dem Instagram-Meme-Account. Die hat so eine Boutique in Hamburg und ist halt wirklich die ganze Zeit besoffen. Ziemlich stabil.
Dann der Jota ist drin. I'm strong, healthy,
full of energy. Auch, kennst du ja vielleicht auch aus dem Dschungelcamp?
Natürlich.
Er ist auch genauso ein Spast wie im Dschungelcamp, hat mich jetzt auch nicht überrascht. Desiree Nick zum Start.
Boah, die ist die allerschlimmste von allen. Dann dieser.
Die, die schreit auch die ganze Zeit rum.
Dann
die beeft sich die ganze Zeit mit Claudia Obert.
Dann 3x Bachelor-Kandidaten.
Ja.
Und das war's, glaube ich, ne?
Nee. Dann noch dieser Richter gnadenlos.
Ah, hier, Ronald Schill.
Der, nein!
Ja.
Der Nazi aus Hamburg.
Ja, darf man das sagen? Ronald, ich weiß nicht.
Piep. Stimmt, oder?
Ronald Barnabas Schill.
Lil Peep.
Aber ich dachte, der ist Lil Peep. Ich dachte, der wohnt in Brasilien irgendwie.
Ja, aber der ist trotzdem nach Thailand geflogen, um da mitzumachen. Der braucht Geld.
Drecksack.
Naja. Dann ist dieser eine, Matthias irgendwas dabei.
Mangapione heißt der, glaube ich. Der hat so einen ganz
genau komischen Namen. Der war auch mal im Dschungelcamp und davor, glaube ich, bei Ab ins Beet und bei dieser Sendung auf Vox, wo Leute immer irgendwelche komischen Produkte von Wish testen. Und sonst?
Klingt stabil auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall die geilsten Promis der Welt. Richtig viel Beef-Potenzial, es eskaliert auch in jeder Folge bis jetzt.
Es ist einfach immer latent ein Schritt vor der Massenschlägerei. Die geht immer 2 Stunden lang. Das ist echt krass.
Jeder hasst sich.
Und was es die gibt sich auch da nur an den Kopf so, werfen, unglaublich.
Es gibt irgendwie, die Hälfte der Leute sind alt, so die andere Hälfte sind jung und es gibt
einfach nichts dazwischen.
Und die jungen Leute sind halt auch alles so Bachelor Love Island Influencer. Ja, YouTube-Forum. Am Anfang von Desiree Nick gedisst wurden, so von wegen, na, machst du auch YouTube? Bist du auch Influencer? Ja. Und die anderen sind halt diese alten Säcke, die sich entweder betrinken oder pöbeln.
Oder sich betrinken und pöbeln.
Und dann hat Ronald Schill hat dann auf einmal noch Claudia Obert gefingert. Das ist total absurd. Also, wer es sich doch nicht angeschaut hat und sich langweilt in der Quarantäne, sollte auf Join gehen und alles nachschauen, damit er sogar am Littwoch, am Littwoch um 20.15 Uhr, wenn diese Folge kommt,
das Double Feature,
beziehungsweise danach, kann er sich dann den Scheiß auf Sat.1 reinziehen.
Paul, wie sieht's heute mit Schuhen aus? Nur mit Klamotten. Bist du noch im Game? Also Klamotten hast du ja nicht gesagt, aber wieso mit Schuhen?
Irgendwann habe ich bei 250 Paar Schuhen gedacht, davon trägst du immer nur 4 und habe alle verkauft für viel zu wenig Geld und habe mir ein Fahrrad gekauft. Bin dann eine ganze Weile Fahrrad gefahren. Und
wann war das?
2012, 11? 11, als ich aufgehört habe zu rauchen. Habe, wie gesagt, alles verkauft. Meine Triple-Up-Dunks und so weiter und so fort. Hätte ich das alles behalten, könnte ich mir jetzt echt ein ziemlich dickes Auto oder sonst was kaufen.
Kann man wirklich gerade jeden Dank so hart raushauen?
Du kannst schon. Tatsächlich.
Nachdem 10 Jahre lang das Comeback prophezeit wurde, ist es 2019, 2020 endlich soweit.
Absolut. Ich habe einen ungetragenen Travis Scott,
20 Euro oder so verkauft.
Ich habe einen ungetragenen Ferris Bueller.
Kriege
ich
da Kohle für?
Für einen Ferris Bueller weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kriegst du schon eine ordentliche Summe Geld. Also jetzt nicht mega viel, aber du kriegst schon ordentlich Geld dafür.
Und Born in the USA? Zweimal getragen?
Der glaube ich nicht, weil der war immer scheiße.
Ja. Naja, wie dem auch sei. Okay, was
ja, aber ich habe auch alles viel zu früh verkauft und das ist belastend.
Ich werde nie irgendwas verkaufen, was nicht dieser Stress zur Post zu gehen.
Du kannst mir deinen Stussy-Dank geben.
Nein, der ist schon durchgetragen. Ich hab's für mich gell. Wann ging der Spaß am Schuhflirten?
Ja, irgendwann habe ich
250 Paar. Das, in welchem Jahr war das?
2011,
2012, hör doch mal zu. Also aufgehört hat zu rauchen, um sich ein Fahrrad zu kaufen.
Genau, habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Und seitdem habe ich mir nur noch Sachen gekauft, die ich auch getragen habe. Also ich habe nichts mehr, was ich nicht anziehe oder so. Und dann ist es halt auch so tatsächlich, ich nenne es mal so funktional pragmatisch geworden. Entweder ich habe Laufschuhe zu Hause oder Vans. Authentic, das war's. Schwarz.
Welche Laufschuhe trägst du?
Mein Lieblingslaufschuh ist der Nike Pegasus Turbo 2 und der New Balance 1080 V10.
Trägst du auch Hokas?
Ich habe ein paar Hokas, aber die von denen kriege ich Knieschmerzen. Deshalb trage ich.
Oh nicht. Shit. Okay, Shoutout Hoka.
Shoutout an Hoka, die sind auf jeden Fall bequem, aber Shootout. Leider Knieschmerzen von. Ja, und jetzt. Jetzt beschäftige ich mich eben mit Dingen, die nicht materieller Natur sind. Ich finde irgendwie Erlebtes geiler, weil wenn du irgendwie so einen Batzen Kohle im Schrank hast und das nicht anziehst dann oder nicht trägst, dann ist das ja irgendwie auch nur vergeudet und wirklich was damit anfangen kannst du auch nicht, außer es dir anzuschauen.
Ja, kannst du auch mit flexen, wie du bewiesen hast. Du hast ja, ich dachte ja, du würdest jetzt in Vietnam wohnen, gefühlt, weil du so viele Vietnam-Stories noch gepostet hast, obwohl du schon lange daheim warst.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich auch, wie gesagt, ich habe ja Instagram deinstalliert, habe dann die Sachen gepostet und habe dann Nachrichten bekommen, ey, pass bloß auf hier, kannst du nicht einen Rückholflug organisieren von der Bundesregierung? Ich war wochenlang schon zu Hause. Also das ist
Shoutout an Bargeld, von dem ich hoffe, dass er inzwischen wieder zu Hause
ist. Ja, der ist zu Hause, der hat es geschafft. Oder? Ich habe mit ihm geschrieben, der war in Indonesien, auf Bali war der. Der ist aber nach Hause gekommen mit dem, glaube ich, letzten Flug, der von Bali ging.
Krass, sicher sehr unangenehme Stimmung in diesem Flug.
Haben die Leute geklatscht, meinst du, bei der Landung?
Es waren immerhin Deutsche, oder? Was meinst du?
Ich weiß nicht, die Leute klatschen, glaube ich, nicht mehr.
Also Reisen begeistert dich.
Ja, und wie gesagt, so Klamotten, also Sportsachen, ich habe ja, wie gesagt, angefangen, viel Sport zu treiben, so Sportklamotten sind schon geil, weil da gibt es halt auch wie in der Folge, wo ihr euch 2 Stunden lang über Arc'teryx-Jacken unterhaltet. Die ich übrigens sehr informativ fand und jetzt spare ich auf diese 1.000-Euro-Jacke. Scheißegal, dass die 1.000 Euro kostet. Ich brauche die.
Aber die muss so gut sein, Alter. Ich will die auch.
Ja, haben. Ernsthaft. Nur, ich hab mir die angeguckt, dachte so, okay, sieht aus wie eine schwarze Jacke, aber Konstantin hieß er, hat da so Werbung für gemacht, dass ich dachte, alter Lachs, ich brauche dieses Ding. Am besten doppelt. Ne? Also, so ist das eben auch mit Laufsachen oder mit Laufjacken oder da gibt's halt auch irgendwie nach oben kein Limit. und Technologien, wo du denkst, alter Schwede, ich habe eine Hose an, die ist leichter als Luft und trotzdem weist sie alles ab, weist sie Schweiß ab oder sonst was und reibt nicht, kratzt nicht, juckt nicht, was weiß ich. Das ist schon unglaublich. Also das finde ich ganz geil, immer so funktionelle Sachen zu haben. Es muss nicht unbedingt so um Aussehen gehen oder sowas, da bin ich komplett raus.
Ja, safe.
Hauptsache, du siehst am Ende des Tages nicht aus wie so eine Erdkundelehrer.
Ey. Wie du also.
Ich schaue nicht aus wie ein Erdkundelehrer.
Doch, du schaust so aus wie ein Erdkundelehrer.
Erdkundelehrer ist immer rot, schwarze Jack Wolfskin-Jacke, Kettler Alurad und ein neongelber Abus-Helm.
Und Salomon-Schuhe. So wie Benta.
Salomon-Schuhe oder Barfußschuhe von Vibram, diese Five Fingers oder Five Fingers.
Die müssen sich so krass geil anfühlen. Habe ich so Bock drauf.
Das ist die Steigerung vom Rift.
Wie steht's mit Autos? Stehst du auf Autos, Paul?
Ich fahre einen Lada Niva. Allerdings
ja, darauf wollte ich zu sprechen.
Es gibt einen neuen Lada Niva?
Ja, der wird immer noch gebaut, seit 1976. Aber mittlerweile mit
schaut ABS. Schaut ja doch genauso aus.
Bis auf die Heckklappe, glaube ich schon, ja. Also
was, genau, okay, krass. Was genau ist das? Denn alle meine Arbeitskollegen drehen immer durch, wenn du mal vorbeikommst und einmal hupst.
Lada Niva ist ein russischer Geländewagen, quasi das russische Pendant zum Jeep Wrangler. Das ist eine geile kleine Karre, die sehr viel Spaß zu fahren macht, nicht besonders umweltfreundlich ist oder schnell, aber macht halt Spaß damit zu fahren. Und wenn du einen Hammer und Gaffertape hast, kannst du den auch überall reparieren und alles reparieren damit. Der kann nichts, der kann einfach nur geradeaus fahren und rückwärts.
Sieht auch ein bisschen aus wie ein Golf.
Ja, ein bisschen schon, aber wie so ein Golf 1, ne? Mit der ja. Schnauze von so einem 80er-Jahre Familienauto.
Ist das so ein Liebhaberding? Weil beispielsweise einer meiner besten Freunde, der ist sehr hart im G-Klassen-Game und der schickt mir immer so Instagram-Accounts, wo so Leute sich treffen und dann über so Geländer fahren und also ist es bei den Lada-Leuten genauso?
Ja, der Lada-Leute sind halt komplett verrückt. Erstmal finde ich, ist es tatsächlich ziemlich bedauerlich, da die deutsche Lada-Szene halt echt ein Rassismusproblem hat. So, die sind halt alle ziemlich
viele
so. Ja, ernsthaft, Alter. Sind ziemlich viele Ostler, die halt aus so kleineren Dörfern kommen und dann immer irgendwelche, so weißt du, so die dann so bei Facebook posten, neue News, arabische Großfamilie erhält 4.000 Millionen Euro Kindergeld pro Monat und geht dafür nicht arbeiten. So, weißt du? Also auf dem Niveau, so Aluhutträger. Ne?
Und so Anti-Greta-Sticker dann noch.
Ja, nur.
Das sind die besten.
Aber das ist halt schon ein Liebhaberauto. Ne? Du musst, geht halt wirklich nur ums Gelände. Das kann halt auf der Straße nichts. Das ist ein Auto, das nur fürs Gelände gemacht ist. Das hat permanent.
Ja, was muss denn ein Auto auf der Straße können? Das muss einfach nur geradeaus fahren.
Ja, und eben. Aber es ist halt schon so, dass es gibt ja Komfort und sonst was. Das ist nicht besonders sicher. Das ist einfach nur fürs Gelände. Also wirklich flexen. Das ist kein Auto zum Flexen. So, das sieht halt nicht besonders teuer
ich
aus.
Ich finde, das ist so flex, wie wenn man eine Seiko-Uhr trägt, weißt du?
Ja, genau. So wie
ist quasi halt die Seiko Sumo.
Genau. Ist wie eine Seiko Sumo. Also 1:1.
Wie bist du auf das so ein Thema gekommen?
Auf den Lada oder auf die Seiko Sumo?
Auf die Lada. Die Seiko Sumo habe ich doch angesprochen. Das war mein Thema.
Keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal im Urlaub einen Lada gesehen und dachte, okay, so ein Auto kaufe ich mir mal, wenn ich unvernünftig bin. Und dann habe ich mir den vorletztes Jahr gekauft. Mit 0 Kilometern.
Darf ich dich fragen, wie viel man
für sowas hinlegt? Oder?
Bitte?
Wie viel legt man denn für sowas hin? Wenn ich fragen kann.
Also komplett Hohlraum konserviert, weil dadurch, dass der halt seit 40 Jahren unverändert gebaut wird, ist der halt sehr rostanfällig. Das heißt, du musst den Hohlraum konservieren und mit Gasanlage in der Komfortausstattung mit elektrischen Fensterhebern kostet der 14.000 Euro. Also
im Ghetto kennt dich jeder.
Nicht so viel. Ja. 14.000. Falls du es nicht gehört hast.
Ja. Oh, billig. Okay. Ist ja vom ist ja ein Stil, klar. Wie man sagen würde.
Das sind ja genau. Nur 1, 2, 3 Paar Dumps.
Ja.
Dann ist ja gar nicht so schlimm, dass du die alle günstig verkauft hast, bevor der Hype zurückgekommen ist.
Ja, das ist, wenn du das so heute dann siehst, dann denkst du schon, boah, das ist echt ganz schön ärgerlich, aber so ist es halt immer, ne? Entweder manchmal ist man der Hund und manchmal ist man der Hydrant. Und in dem Fall war ich leider der Hydrant.
Ja.
Paul, hast du schon mal Also ich glaube, du hast ja schon mal die Folge mit Konstantin gehört, sagst du gerade. Gibt es irgendwelche Vorschläge, die du für uns hast, so Themen oder Gäste? Was würdest du gerne mal hier im Podcast hören?
Warum ist übrigens Podcast?
Ja, ich muss übrigens ankündigen und ein bisschen spoilern, dass wir in der Mache sind mit einem ehemaligen STV-Mitglied, mit dem ich ganz, ganz viel über Actionfilme der 80er reden möchte und über Actionfiguren und Muskeln.
Also ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn ihr mehr kreative Leute interviewen würdet. Also ich finde es immer ganz geil, wenn ihr irgendwelche Brandmanager, Firmenmanager, dies und das Manager, das ist alles total interessant. Aber für mich als ein bisschen interessierten Passivzuhörer, fände ich es ganz cool, wenn ihr kreative Leute interviewen würdet. Irgendwelche Leute, die irgendwas tatsächlich customizen oder irgendwelche Sachen selbst nähen, die nicht unbedingt für irgendeine Multimillionen-Brand arbeiten oder für irgendeinen Multimillionen-Vertrieb, sondern echt kleinere Sachen machen. Das fände ich tatsächlich ziemlich interessant und da so die Sicht zu beleuchten. Weil,
gibt's da konkret jemanden, der dir da einfällt?
Nein. Das ist euer Job. Aber es gibt, was ich ganz cool finde, was ich auch bei Instagram, wem ich auch bei Instagram folge, sind diese Two Life Fashion Jungs aus Berlin.
Sehr gut.
Die finde ich mega krass, also die, von denen würde ich mir auch gerne ein Interview anhören. Und die haben ja jetzt die customizen mit irgendeiner Frau aus alten Handtüchern oder Frotte-Handtüchern Pullover und Anziehsachen. Und das finde ich ultra krass, das finde ich echt geil. Und das würde ich
sind
tatsächlich
das diese
auch
Sachen, wo die dann da Warner Brothers Zeichentrickfiguren drauf haben? Weil ich hätte gesehen, dass die irgendwie sowas gepostet haben mit irgendwie, weiß ich, tasmanischen Teufel und ihrem Logo.
Ja, die haben auch einen Pulli aus alten Looney Tunes Handtüchern gemacht, aber die haben auch so Pullis aus MCM Handtüchern gemacht oder aus Louis Vuitton Handtüchern und so. Das ist halt null meine Firmen, die ich jemals tragen würde, aber ich finde das einfach so, das Handwerk dahinter so unfassbar geil und das ist so formvollendet gut, dass ich es doch schon spannend fände, sowas zu hören von euch. Dass ihr mal solche Leute interviewt, die sowas halt selbst nähen. Ich weiß nicht, wie man Pullover näht. Ich bezweifle, dass ihr das wisst.
Mit Stoff.
Ne? Und, ja.
Mit Stoffen und Nähmaschine.
Mit
also
Nadel
im Prinzip und Leute, die nicht alle aus der gleichen Blase kommen und immer den gleichen Schmarrn von sich geben.
Werden wir hin?
Ja, das ist ja alles.
Berlin.
Das ist ja individuell erstmal alles cool, aber ihr interviewt ja grundsätzlich immer alle Leute, die ihr interviewt habt, die kennen sich ja auch immer alle. Aber es wäre cool, wenn ihr mal jemanden interviewen würdet, von dem man nicht erwartet, dass ihr den interviewt.
So wie Flair zum Beispiel.
Ja, das ey, sofort. Oder Manuelsen.
Boah, nee.
Hörst du heute noch Rap? Wo wir so kurz vorm Abschluss sind, hörst du heute noch Rap?
Ich höre ganz viel Grime.
Grime? Aktuellen oder so geilen Oldschool-Grime wie ich? So Wiley?
Ja. Wiley feiere ich gar nicht so. Ich hatte extrem viel D-Double-E. Finde ich gut. P-Money finde ich super. Das neue Stormzy-Album fand ich nicht so gut. Und aber ich verfolge das Ganze nicht mehr so extrem, auch Rap nicht, wie früher. Also ich höre mir jetzt nicht jeden deutschen Release an, nur so stichprobenartig. Mein ganzes Rap-Knowledge ist meistens aktuell eher Gossip-Knowledge von Dein Update und Mr. Rap auf YouTube.
Allerbester Mann.
Ja.
Paul, ich sehe gerade.
Ja, und man muss ja sagen, Deutschrap aktuell definiert sich mehr durchs Drama als durch die Releases.
Das ist das, was mich über die Corona-Krise hinweg tröstet.
Beep. Ja, auf jeden Fall.
Paul, wir haben eine Fanfrage gerade reinbekommen.
Ja.
Eine Fanfrage?
Von Instagram @amar302, dem guten Amadeus vom Oshun-Podcast.
Ja. Ja.
Er fragt.
Ich sehe die Nachricht gar nicht, Kaiser.
Ja, das habe ich auch auf meinem Privataccount bekommen.
Vielleicht hast du es auch erfunden.
Er fragt, wann von dir neue Musik kommt und außerdem, ich lese einmal vor. Wann.com.neue.musik. Er hatte mir außerdem versprochen, dass wenn jemals wieder was kommt, er die Release-Show in der alten Post in Oelde machen will und ich müsste da jetzt dann auch mal ein Datum blocken.
Okay. Ich habe ja schon mal darüber nachgedacht, nochmal was wieder rauszubringen. Ich hatte ja auch schon Kontakt zu Casper aufgenommen, mit dem ich ja auch ganz dicke war.
Der ist und ja auch großer Fan von dir, ne?
Und jetzt so Antilopengang auch und es ist irgendwie wieder nicht funktioniert.
Okay, aber man das musst du nicht unbedingt.
Man müsste mir halt einen Produzenten geben, der mir die Beats macht und der Bock hat, das aufzunehmen. Dann würden wir uns auf dem Wochenende treffen und dann mal gucken. Aber mir fehlt da auch ehrlich gesagt ein bisschen die Ambition zu. Aber nach wie vor, wenn jemals was rauskommt, Alte Post Oelde, Be There or Be Square.
Du das weißt, für Wiedersehen
auf jeden Fall. Wie damals, 60 Euro Spritgeld, sonst nichts.
Was für Beats willst du, falls jemand dir Beats schicken will?
Frag DJ Brisk Fingers, ob er nochmal würde. Aber so wie 2005, nicht wie jetzt.
Paul, es war wundervoll, wundervoll, dass du hier in dieser schönen Folge von Dress Relief warst, dem Streetwear-Podcast mit dem guten Sebastian Nico und mir.
Ja, ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal bei euren Dressies, dass die heute so wenig über Streetwear gehört haben, sondern sich den Quatsch von einem alten Mann anhören mussten, was
er so in der Jugend
gemacht hat.
Wir schreiben im Instagram-Post lediglich davon, dass es um Dunks geht.
Ja, das wird dann auch der Teaser. Dann können wir die Folge sehr teuer resellen.
Paul, danke, dass du hier warst. Es war mir eine
absolute
Freude. Und
der erste Gast, der extra ein Mikrofon gekauft hat.
Und eine Soundkarte.
Und eine Soundkarte.
Props dafür. Und
vielleicht sogar der letzte.
Wenn du Bock hast, kriegst du dafür von mir 3 Paar Lecoq Sportivschuhe.
Nein, danke. Alles gut.
Aber mit dem Mikro kannst du ja dann jetzt auch an deinem neuen LP arbeiten.
Mal sehen. Es war mir eine Freude. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Bleibt gesund und
sehr gerne.
Macht genauso weiter, wie ihr es bisher macht. Ast rein.
Ach so, Glocke müssen die Leute aktivieren, oder Sebi?
Ja, ich bitte darum, Leute. Geht wie unser Ehrendressy, der heute einen Special Shoutout bekommt. Tildirbrgr heißt der Gute. Hat uns bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet und Hashtag Glocke aktiv kommentiert. Willst Ehrendressy. Auch ein Shoutout in der nächsten Folge. Willst auch du der Ehrendressy sein, wie Tildirbrgr? Dann tu es ihm gleich, bewerte uns mit 5 Sternen und kommentiere Hashtag Glocke aktiv.
Und guckt
auf sonst schaut uns eure dummen Memes an.
Und schaut das
auf unseren privaten Accounts.
Ihr bei eBay Großmaul rettet die Welt, das großartige Album vom wunderschönen Paul bekommt.
Also wenn du willst, können wir eine verlosen. Ich habe noch eine eingeschweißte CD, aber das könnt ihr auch rausschneiden, wenn nicht.
Das machen wir einfach.
Top. Die verlosen wir. Immerhin ist Falk Schachten-Fan von dir. So,
ja, vielleicht gewinnt er auch.
Dress Relief Folge, was auch immer. Mr. Night, Paul,
20, ist 30, zu Gast. 500, Staffel 2.
Edge Warbus, wissen wir, der Warbo ist zu Gast.
Langer Name.
Keks in the Hall war zu Gast.
Nicht so lange.
Stay safe, stay healthy. Bye.
Ciao. Strong, healthy and full of energy.